Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Tennisjahr 2024 ist zu Ende und in weniger als 3 Wochen geht es schon wieder los mit der neuen Saison. Höchste Zeit für einen großen, großen Jahresrückblick, so wie ihr es gewohnt seid von Chip and Charge. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ist natürlich auch schon der 10. Jahresrückblick für uns. Ich glaube, wir haben jedes Jahr seit 2014 einen Jahresrückblick gemacht. Wenn du auf das Jahr zurückschaust, 2024, das Tennisjahr, was würdest du zu diesem Tennisjahr sagen?
Eigentlich ganz gut. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen rumzulesen. Und ich schätze ja sehr Tennis Abstract. Und er hat ja auch einen Blog. Und er hat sich nochmal so das Jahr von Jannik Sinner angeschaut. Und hat herausgestellt, also der Typ, der das betreibt, hat gesagt, ja, war schon ein historisch gutes Jahr, aber seine Algorithmen sagen, dass es hinter Sinner halt wirklich kein besonders gutes Jahr war, was jetzt einfach die Spitze angeht. Und da habe ich nochmal so angefangen nachzudenken, habe so gedacht, also mir kam es jetzt eigentlich ganz gut vor, auch wenn die historischen Daten das jetzt alles nicht so hergeben. Und ich würde sagen, abseits der Leistungsdichte, die ich als Hörer jetzt einfach mal auf dem Bauch her empfunden habe, als seine Algorithmen, ist es ein Jahr, das für mich halt überstrahlt worden ist von diesem frenetischen Sommer, ne? Mhm. Zwischen French Open und US Open, 4 große Turniere, wenn man jetzt Olympia mit reinnimmt, da war halt einfach schon extrem viel los. Und zum Ende hatte ich dann aber umso mehr das Gefühl, dass es ausgefasert ist, auch mehr als das in den letzten Jahren der Fall ist. So die letzten 2-3 Monate, da könnte man wahrscheinlich sowieso eine Lösung im Tennis finden, dass die nicht mehr einfach so vor sich hin plätschern, aber das kam mir in diesem Jahr dadurch dann krasser vor. Zeigt vielleicht auch, wie dicht es zwischendrin dann gewesen ist.
Es sind zwischen den French Open und den US Open sind es knapp 10 Wochen. Und da waren in diesem Jahr 3 Grand-Slam-Turniere und das olympische Tennisturnier, was alle 3 Grand-Slams und dann ja auch das Tennisturnier in Olympia unglaubliche Geschichten hervorgebracht hat. Wir werden natürlich gleich in unserem Jahresrückblick darauf schauen. Aber für mich hatte dieses Jahr eine unfassbare Dichte. Also das, was ab dem April eigentlich, ab Monte Carlo abgegangen ist, so in der Turnierreihenfolge. Das ist etwas, was man nicht jedes Jahr hat, dadurch, dass Olympia dann dabei war. Also die 3 Sommer-Grand-Slams sind ja sowieso immer relativ dicht gesteckt. Aber dadurch, dass Olympia dieses Jahr dazu kam, dadurch, dass Olympia dann auch noch so viele Geschichten hervorgebracht hat, empfand ich dieses als ein unfassbar intensives Jahr, ein unfassbar dichtes Jahr. Und ich bin der gleichen Meinung wie du. Nach den US Open ist da ein unglaublicher Brocken runtergefallen und von da an plätscherte das ganze Turnierjahr dann noch vor sich hin. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tennisjahr, weil ich fand, dass es sportlich sehr interessante Geschichten hervorgebracht hat. Wir haben über was anderes als über die Big Three gesprochen. Wir haben 2 neue Spieler bei den Herren. Wir haben eine dichtere Weltspitze bei den Frauen und ich fand, insgesamt war es ein sehr interessantes Jahr. Es waren vielleicht nicht die allermemorabelsten Matches, die wir erlebt haben. Wir kommen später dann nochmal darauf zu sprechen. Aber insgesamt empfand ich das sehr ereignisreich. Plus, es war unterhaltsam. Also ich würde nicht sagen, dass es eins der Top 5 Jahre war der letzten 50 Tennisjahre.
Ich kann mir vorstellen, dass das so in 10 Jahren als Übergangsjahr durchgehen wird, wo sich dann eben bei den Herren wirklich die Reihenfolge sortiert hat. Also ich glaube es mittlerweile klar, dass Sinner und Alcaraz einfach besser sind als die Generation vor ihnen und jetzt vermutlich den Grundstein gelegt haben für sehr gute bis herausragende Karrieren, wo beide wahrscheinlich irgendwas 6 und mehr Grand-Slam-Titel gewinnen werden. Und bei den Damen haben sich ja auch 2 wirklich etabliert, die jetzt schon eben in die Hall of Fame einmarschieren würden in Form von Świątek und Sabalenka. Und klar, da können noch andere nachziehen, weil die auch noch ein bisschen jünger sind, als das jetzt bei der 2. Reihe bei den Herren der Fall ist. Aber ja, kann mir eben wirklich vorstellen, es wird ein Durchgangsjahr sein. Und dann guckt man 5 Jahren drauf und sieht, dass alle 4 erwähnten irgendwie 8 bis 10 Grand Slam Titel haben und da dann der Grundstein gelegt worden ist.
2024 war ein ereignisreiches Jahr und wenn wir auf das Jahr zurückschauen, die uns länger jetzt zuhören, kennen das aus den letzten Jahren, wir wollen jetzt mal so chronologisch durch dieses Jahr durchgehen, die wissen natürlich, dass das Jahr, es fühlt sich an, als wäre es vor 5 Jahren gewesen, mit dem United Cup angefangen hat und mit einer durchaus heroischen Leistung damals des deutschen Teams, mit Laura Siegemund, Angelique Kerber und mit Alexander Zverev, die das deutsche Team hat damals im Finale Polen besiegt und ich weiß noch, dass Alexander Zverev oder was ich erinnere an diesen United Cup in Perth und in Sydney damals, dass Alexander Zverev eine unglaubliche Knochentour da hinter sich gebracht hat und dass er zwischendurch von Laura Siegemund durchs Mix getragen worden ist, nachdem sie übernommen hatte von Angelique Kerber. Ich glaube, nach zwei Matches war das, dass sie dann übernommen hat. Und am Ende haben wir einen sehr unterhaltsamen Wettbewerb erlebt. Und ich glaube, dass auch viele Menschen in Deutschland dort Anfang des Jahres dann so einen kleinen Einblick bekommen haben, dass da noch ein ziemlich cooler Mannschaftswettbewerb am Anfang des Jahres versteckt ist.
Ja, also bei dem Lauf erinnere ich mich vor allem an das Halbfinale. Da habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Das waren 15-13 im Match-Tiebreak des Mixed-Doppel, was da in Deutschland gegangen ist. Ich muss sagen, für mich die dominante Erinnerung, und sie ist auch an eine andere Erinnerung später im Jahr gebunden, ist Hubert Hurkacz, der das Finale, kann man sagen, schon persönlich weggegeben hat.
Hat er. Mhm.
Also, er hätte das Match gegen Alexander Zverev gewinnen können, vielleicht müssen. Mhm. Und er hat echt schlecht zwischendrin im Mixed-Doppel gespielt. Und an welche Erinnerung ich das koppel, ist mir jetzt aber auch gerade erst gekommen, wo ich es quasi ausspreche, ist das in Wimbledon, wo, nee, das war bei den French Open, glaube ich, ne, wo er gegen Grigor Dimitrov gespielt hat und dann zu ihm rübergegangen ist und sowas gesagt hat über die Schiedsrichterin, want to change lady. Mhm. Und er wollte also, dass die Schiedsrichterin quasi ausgetauscht wird. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, eine Seite von Hurkacz, wo er in Drucksituationen manchmal halt einfach fast schon ein bisschen Kasper-mäßig wird. Und das ist für mich so ein bisschen auch die Erinnerung ans Australian Open-Finale, ans United Cup-Finale, dass er einfach überfordert war von dem Druck, auch, denke ich, von dem Druck, neben dieser super ernsthaften Iga Świątek das Finale zu bestreiten. Und ich glaube, das hat ihn in dem Moment überfordert. Und das haben wir dann im Jahr noch zwei, dreimal gesehen. Er war ja auch eben derjenige, der sich, nachdem er schon eine Hüftverletzung hatte, sich nochmal auf den Boden geworfen hat in Wimbledon und seitdem nicht mehr wirklich ein Bein auf die Erde bekommen hat. Also da ist er für mich so die zentrale Figur des Finals gewesen, auch wenn es natürlich das Turnier der Deutschen gewesen ist.
Halbfinale, da müssen wir gerade nochmal drüber sprechen. Da hatte Angelique Kerber damals in einem wirklich famosen Match gegen Ayla Tomljanovic für den ersten Punkt gesorgt für das deutsche Team. Damals in Sydney gegen Australien hatte sie mit 7-6 im dritten Satz gewonnen und dann Alexis Minor gegen Alexander Zverev in drei Sätzen gewonnen und dann musste das Mixed entscheiden und du hast es gesagt, der Match-Tiebreak ging damals mit 15-13 an Laura Siegemund und Alexander Zverev gegen Storm Hunter und Matthew Ebden. Storm Hunter, die sich danach, ich glaube, die Achillessehne gerissen hat und seitdem nicht mehr auf dem Platz standen, also seit den Australian Open und das war damals der Sieg, der das deutsche Team ins Finale gebracht hat und dann am nächsten Tag musste Zverev dann gegen Hubert Hurkacz zwei Matchbälle abwehren. Den ersten Matchball im Tiebreak des zweiten Satzes, den wehrte er auf famose Art und Weise ab. Da musste dann auch Hubert Hurkacz eingestehen, das war ein fantastischer Ball, aber danach hat es dann Hubert Hurkacz so ein kleines bisschen weggeschmissen, du sagst es. Und im Mixed haben Zverev und Siegemund dann gegen Świątek und Hurkacz mit 10-4 im Match-Tiebreak gewonnen. Und auch da war Hurkacz so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Und da war es dann auch so, da hatte ich das Gefühl, dass da also wirklich ein so derber Gegensatz war zwischen Iga Świątek, du hast es gesagt, diese ernsthafte, die wollte unbedingt diesen Titel holen. Und auf der anderen Seite Hubert Hurkacz, der das alles so ein kleines bisschen vielleicht nicht leichter nimmt, aber versucht, das auf eine andere Art und Weise den Druck zu handeln und es überhaupt nicht hinbekommen hat. Und das war damals ein großer Erfolg für das deutsche Team und ein großer Erfolg dann auch für Alexander Zverev und Laura Siegemund. Laura Siegemund hat das ganze Jahr darüber gesprochen über den United Cup, wollte dann ja auch bei Olympia unbedingt Mixed mit Zverev spielen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Aber in der Woche ist dann alles zusammengelaufen und Torben Belz zum Beispiel, über den wir nachher noch sprechen, hat er auch gesagt, ich habe zum ersten Mal ein Team gecoacht und war ganz begeistert davon. Da hat er auch so ein bisschen was seinen Anfang genommen. Und wir hatten das Comeback von Angelique Kerber bei diesem Turnier.
Und wir hatten übrigens, ist mir auch gar nicht mehr eingefallen, das hatte ich jetzt in der Vorbereitung gesehen, Alex Di Minaur, der Novak Djokovic besiegt hat. Und diesmal war es keine Mirage, sondern hat er echt ein tolles Jahr dann gespielt. Ich weiß nicht, wie häufig der jetzt heute noch vorkommen wird, weil er halt doch irgendwie immer ein bisschen blass ist. Aber man muss sagen, da hat er Djokovic besiegt. Und klar, Djokovic da nicht die fantastische Saison. Trotzdem, den muss man erstmal schlagen. Und ich glaube, auf australischer Seite war das Ereignis schlechthin wahrscheinlich des United Cups.
Ja, Alexis Minor hat damit sein Jahr begründet und er hat vor ausverkauftem Haus zu Hause gespielt. Auf ihm lag dann ja auch der Druck bei den Australian Open. Diesem Druck konnte er nicht so richtig standhalten. Er hat seinen Teil gemacht, aber richtig über sich hinauswachsen konnte er bei den Australian Open nicht. Aber da hat er unter Beweis gestellt, dass er die klare Nummer eins im australischen Tennis ist. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, die vor den Australian Open passiert ist. Das war nämlich das Turnier in Brisbane, das WTA 500, mit dem Sieg von Jelena Rybakina gegen Arina Sabalenka. 6-0, 6-3. Da hat man damals gedacht, um Himmels Willen, wo ist, auf was für einem Weg, auf was für einer Mission ist denn Jelena Rybakina?
Ja, und sie hat das in den ersten Monaten auch immer mal wieder unterstrichen. Sie hatte dann bei den Australian Open diese ganz knappe Tiebreak-Niederlage gegen Blinkova. Aber darüber hinaus bei den normalen Turnieren ja wirklich überragendes Tennis gespielt. Sie kommt dann, glaube ich, jetzt im Laufe unseres Jahresrückblicks nicht mehr so häufig vor, einfach weil dann nicht mehr viel ging aus den verschiedenen Gründen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie in den Bold Predictions für nächstes Jahr vorkommt, die ihr dann im zweiten Teil hört. Und ich hatte mir sogar noch 5 kleine Sachen aufgeschrieben. Bitte. Vor den Australian Open. Ich hau die einfach mal eins nach dem anderen raus. Mhm. Und zwar hatten wir in Brisbane die Schlange. Erinnerst du dich noch bei Dominic Thiem? Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Stadion. Ich war ja auch mal in Brisbane vor ein paar Jahren. Und da sind überall so Schilder daneben. Hier sind folgende Schlangen, bitte aufpassen. Und die eine ist auf dem Platz aufgetaucht. Und dann ist noch ein Typ gekommen, hat die Schlange eingefangen und einfach wieder weggebracht.
Wir kommen nachher noch um Beekeeper zu sprechen.
Ja, und dann war Brisbane auch der erste Titel von Dimitrov seit 6 Jahren. Ja. Hat er damals die World Tour Finals gewonnen. Und dann hat er hier zum ersten Mal wieder einen Titel gewonnen. Und erste Titel überhaupt gab es für 2, die dann durchaus im Jahr auch nochmal auf sich auf oder nochmal für Aufsehen gesorgt haben. Alejandro Tabillo, der ja Anfang des Jahres wirklich keine große Nummer war und dann bis in die Top 20 gekommen ist. Und vor allem Emma Navarro hat ihren allerersten Tour-Titel überhaupt in Hobart geholt. Das ist wirklich das kleine Turnier direkt vor den Australian Open, was immer komplett untergeht. Und ich meine, die ist später in den Top 10 gelandet. Das haben wir beide sicher nicht in den Bold Predictions gehabt. Und das war schon extrem beeindruckend. Die ist quasi von der Challenger Tour durchmarschiert, holt hier einen 250er und hat dann ja bis ganz oben mitgespielt.
Und hat auch bei den Australian Open, wenn ich das richtig erinnere, richtig gut gespielt. Also, dritte Runde ist sie da ausgeschieden, waren 27.
Sie war doch dritte Runde, vierte Runde, fünfte Runde, sechste Runde quasi übers Jahr. Ja. Das hat sie bei den Grand Slams geschafft.
Genau. Und Emma Navarro, wirklich ein famoses Jahr für sie. Und sie wird bei mir nachher noch mit auftauchen. Aber du sagst es, Alejandro Tabillo, über den sprechen wir bei der Sandplatzsaison dann auch noch. Der hat dort hier seinen Start in dieses großartige Jahr gebracht. Und das ist ja auch wieder etwas, wo wir sagen können, manchmal sieht man schon in Australien, was in diesem Jahr möglich sein könnte. 2016 Angelique Kerber, wie sie in Australien aufgetaucht ist, auf einmal, ich glaube damals beim Hopman Cup oder in Brisbane damals, wo man gedacht hat, was ist denn mit Angelique Kerber los? Und die dann so ein unfassbares Jahr dann hingelegt hat. Wir haben immer mal wieder in Australien so Vorboten auf das neue Jahr gesehen. Und das hier mit Navarro und Tabillo in kleinerem Ausmaß, aber da auch schon durchaus bemerkenswert. Was hast du noch vor den Australian Open?
Nee, das war's. Also Ostapenko hatte ich mir noch aufgeschrieben, die ja so einen tollen Januar hatte. Aber wegen mir kommen wir zu den Australian Open. Und ich meine, da hatten wir ja auch einen, der in Australien aufgetaucht ist und durchgezogen hat für den Rest des Jahres.
Das war Jannik Sinner. Der hat dieses Jahr durchgezogen und der hat in diesem Jahr das weitergemacht, wo er ja auch schon 2023 mit aufgehört hatte. Seit dem Turnier in Wien hatte er ja quasi alles gewonnen, hatte damals beim Davis Cup Djokovic geschlagen, hatte nur bei den ATP Finals gegen Djokovic verloren, aber ansonsten hatte er angezeigt, dass er zu höherem befähigt ist und zu höherem in der Lage ist. Und wie Jannik Sinner dieses Turnier gewonnen hat und wie er vor allen Dingen, und das war, glaube ich, für alle die große, große Nachricht, wie das Halbfinale gegen Novak Djokovic bestritten hat. Ich glaube, das ist die ganz große Geschichte rund um dieses Jahr 2024 für Jannik Sinner. Dieses Match gegen Novak Djokovic, der 2 Sätze quasi chancenlos war, sich dann nochmal reingekämpft hat. Aber am Ende musste er sagen, er war der zweitbeste Spieler auf dem Platz. Und das war so ein bisschen, da hat Jannik Sinner dem Jahr 2024 schon mal zum ersten Mal seinen Stempel aufgedrückt.
Hat die Richtung vorgegeben.
Ja.
Und er hat was geschafft, was wir eben sehr selten gerade im Herrentennis gesehen haben. Spieler, die im Herbst zuvor so langsam den Aufstieg beginnen, die haben es auch bei den Australian Open schon mal irgendwie ins Viertel oder ins Halbfinale geschafft, aber dann eigentlich in fast keinem Fall, zumindest direkt, die ganz große Hürde genommen. Und er hat Djokovic in dem Match, das kann man sagen, so gut wie keine Chance gelassen. Und hat da schon ein Level gezeigt, was dem einer Nummer 1 würdig war. Und dann hat er fast ja noch angezogen. Und das war halt das Krasse an dem Auftritt in Australien. Und dazu gehört natürlich auch das Finale, wo er in den ersten zwei Sätzen von Medvedev sehr überrascht worden ist. Dann aber das Comeback schafft. Und das muss man halt auch erstmal im ersten Grand Slam-Finale hinbekommen. Nachdem man zwei Sätze überrollt wird, dann hinzugehen und halt mal kurz so ein Finale umzudrehen. Und klar, Medvedev, über den wir gleich sicherlich noch sprechen, war dann erschöpft. Aber das trotzdem mental zu schaffen, da hat er uns was verraten. Und um schon mal einen ganz kleinen Schritt in den Februar zu machen, sein erstes Turnier nach dem ersten Grand Slam-Titel gewinnt er dann ja auch. Mhm. Auch das sehen wir fast nie. Und da hat sich vielleicht dann schon angedeutet, dass wir es hier mit jemand Außergewöhnlichem zu tun haben, zumindest was die Nerven angeht.
Absolut. Jannik Sinner hat diesem Jahr insgesamt seinen Stempel aufgedrückt. Wir sprechen gleich noch über seinen positiven Dopingtest. Aber wir müssen dazu sagen, sportlich gesehen war er der beste Spieler in diesem Jahr und das mit durchaus gehörigem Abstand. Und Daniil Medvedev hat er im Finale nach 0-2-Satzrückstand dann auch noch besiegt. Ich weiß noch, Darren Cahill, ich war nachher in der Darren Cahill-Pressekonferenz, ich war ja auch in Melbourne, und der hatte dann ja auch gesagt, das ist schon ein besonderes Kid, Special Kid hat er gesagt, und er sagte dann auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, der Ball hört sich anders an, wenn er aus seinem Schläger springt. Und da war Darren Cahill sehr begeistert davon. Die beiden sind nach wie vor ein Tandem und werden auch 2025 zu den ganz großen Favoriten dieses Jahres gehören. Ich muss noch einmal darauf zu sprechen kommen, dass Daniil Medvedev im Halbfinale gegen Alexander Zverev eins der, naja, bemerkenswertesten Matches des Jahres, vielleicht nicht das mal der besten Matches des Jahres geliefert hat, aber Alexander Zverev hatte im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz in 4 Sätzen gewonnen, überzeugend damals gewonnen. Und führte dann gegen Daniil Medvedev mit 2-0 Sätzen, war im 4. Satz 2 Punkte vom Matchgewinn entfernt. Und dann gibt es im 5. Satz, glaube ich, bei, oder war das im 4. Satz bei, im Tiebreak, wo Medvedev einen Vorhand-Stop-Return hat, der unerreichbar für Zverev war und der so ein bisschen das Match dann auf den Kopf gestellt hat. Unglaubliches Match damals zwischen Zverev und Medvedev. Zverev war damals wirklich drauf und dran, dieses Finale zu erreichen. Wer weiß, ob er gegen Sinner gewonnen hätte, das wissen wir nicht. Aber das war ein bemerkenswertes Match damals von Medvedev, der schon im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz so kämpfen musste.
Ja, ich habe es nochmal nachgezählt, insgesamt 31 Sätze gespielt hat bei den Australian Open. Also er war die Figur des Turniers. Er hatte ja ein Nachtmatch drin, er hat sich mal wieder viel zu schwer getan mit Gegnern am Anfang, hat das Finale über 5 Sätze bestritten. Also es war ja, glaube ich, am Ende sogar ein paar Minuten mehr, als was Alcaraz bei seinem berühmten ersten Grand Slam Turnier oder ersten Grand Slam Sieg auf dem Platz gestanden hatte. Und es hat dann auch in gewisser Weise vielleicht die Müdigkeit oder weiß ich, vorgegeben für den Rest des Jahres. So richtig gelaufen ist es dann ja nicht mehr für ihn. Aber es ist schon ein erinnerungswürdiges Turnier auf der Seite von Medvedev gewesen.
Ja, absolut. Ich habe eine Erinnerung an das Turnier in Melbourne noch. Ein verregneter Mittwoch oder Donnerstag war es, als die 3. Runde bei den Frauen und bei den Männern gespielt worden ist. Und da hat unter anderem Iga Świątek damals in der 3. Runde verloren gegen Linda Noskova. 6-3, 3-6, 4-6. Da sind, ich glaube, Kaspar Rüth hat noch gespielt. In 5 Sätzen hat er im Match-Tiebreak gewonnen. Da waren 3 oder 4 Matches, die parallel waren auf den großen Plätzen, die überdacht sind. Und da ist einer der besten Tage des Jahres eigentlich gewesen, was so das Sportliche angeht. Und da ist Iga Świątek damals in einer großen Sensation gegen Linda Noskova mit 4-6 im 3. Satz ausgeschieden. Da hat Medvedev auch noch gegen Russovori ganz spät in der Nacht noch gespielt, bis 3 Uhr morgens oder so. Da hatte man gesagt, ja, wir sind jetzt auf den Sonntag noch gegangen, um die ganz späten Matches rauszunehmen. Und dann haben Medvedev und Russovori bis 3 Uhr morgens gespielt. Medvedev gewann mit 6-0 im 3. Satz. Das war eins dieser Matches, das an diesem Donnerstag dann gelaufen ist. Aber wir müssen über die Frauen natürlich dann auch sprechen, über das Frauenturnier.
Ich habe noch eine kleine Herrenerinnerung.
Bitte.
Und zwar, erinnerst du dich noch an das Match zwischen Djokovic und Mannarino?
Ja, also es ist nicht so, dass ich mich daran erinnern möchte, aber ich erinnere mich noch, ja.
Es ging 6-0, 6-0, 6-3 aus und Djokovic hat 13 Spiele in Folge gewonnen und stand wirklich im Raum, aber es schafft den Triple Bagel. Mhm. Das wäre natürlich einfach lustig gewesen. Also, wann sieht man das schon mal? So eine Kuriosität. Das hat für Mannarino auch so ein bisschen schon den Weg gewiesen für den Rest des Jahres. Das war nicht gut. Für Djokovic hat es nicht so viel bedeutet, aber es war damals, wie eine kleine Zirkusveranstaltung. Und die Frage war, schafft Djokovic es, den Teller auf der Nase zu balancieren und noch irgendwas nebenher, so ungefähr. Am Ende hat es nicht gereicht für einen Triple Bagel, aber es ist mir in Erinnerung geblieben.
Dabei hatte Mannarino vorher in der dritten Runde Ben Shelton so entnervt und mit 6-4 im fünften Satz gewonnen. Also Ben Shelton war am Ende komplett runter mit seinen Nerven vom Spiel von Mannarino und da hatte der Franzose wirklich alles gezeigt, was er im Köcher hat, aber gegen jemanden wie Djokovic wusste man von vornherein, da wird er auf verlorenen Posten stehen.
Tja, so ist es,
ja. Ja, so ist es.
Und ich meine, apropos eher kuriose Matches, können wir kurz den Schwenk zu den Damen rüber machen. Ein sehr schlechtes Match, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das Viertelfinale bei den Damen zwischen Coco Gauff und Marta Kostyuk. Das war jetzt auch eher schwere Kost und ging dann an Coco Gauff.
Ja, da hat sie, glaube ich, auch diese 18-19 Doppelfehler geschlagen. Ja, genau. 6-2 im dritten Satz gewonnen. 7-6, 6-7, 6-2. Das war, wenn man im Nachhinein darauf guckt, nur auf das Ergebnis, möchte man sagen, ah, spannendes Match und so. Nee, das haben wir alle. 2 Stunden nach diesem Match hatten wir das schon vergessen. Auch wenn wir sagen müssen, dass das Frauenturnier wirklich sehr gut war insgesamt. Wir haben diesen unglaublichen Lauf von Dajana Jastremska ja auch gehabt, die gegen Viktoria Azarenka gewonnen hat, gegen Emma Navarro hatte sie gewonnen, gegen Varvara Gracheva und gegen Markéta Vondrousova in der ersten Runde und dann ist sie im Viertelfinale auf Linda Noskova getroffen, die ja vorher Iga Świątek ausgeschaltet hatte. Dajana Jastremska gewinnt in 2 Sätzen, verliert dann gegen Jin Wenjiang in 2 Sätzen mit 6-4, 6-4. Arina Sabalenka gewinnt gegen Coco Gauff in einem guten, nicht überragenden Match mit 7-6, 6-4. Und dann gab es das Finale zwischen Arina Sabalenka und Jin Wenjiang. Und dort hatte Zhang überhaupt keine Chance. Vorher war Nali dann auch nach Australien gekommen, die 10 Jahre zuvor das Turnier gewonnen hatte, die Australian Open. Und Jin Wenjiang hatte gegen Sabalenka kaum eine Chance, weil der Aufschlag hat nicht funktioniert. Auf der Rückhand war sie nicht gut genug. Und Sabalenka hat ihre Schwächen eindeutig ausgenutzt. Und es war das Turnier der Arina Sabalenka damals.
Ja, und es ist natürlich immer cool, irgendwie, wenn die großen Namen früh rausfliegen, wie es hier der Fall gewesen ist mit Świątek und Rybakina. Aber zum Ende hin verliert so ein Turnier dann häufig ein bisschen an Tempo und Spannung. Und das war, würde ich mal sagen, ein klassisches Beispiel dafür. Sabalenka war einfach viel besser als die anderen verbliebenen Spielerinnen. Und ihr hat so die ebenbürtige Gegnerin gefehlt und die beiden, die das hätten sein können, sind zu früh ausgeschieden und daher war es jetzt auf der Damenseite ehrlicherweise auch nicht so das Knallerturnier.
Aber eins muss ich noch gerade erzählen, spreche nachher sicherlich noch drüber, über das Match von Elena Rybakina gegen Anna Blinkova, dass Blinkova mit 22-20 im Match-Tiebreak gewonnen hatte, des dritten Satzes und das war damals so, ich hatte im Radio Room gesessen und ein australischer Kollege hatte angefangen bei 5-6 live zu kommentieren, dieses Match fürs australische Radio. Und er hat dann eine Dreiviertelstunde hat er diesen Tiebreak dann kommentiert, weil 42 Punkte, die musst du auch erstmal spielen. Und es war zu dem Zeitpunkt schon 2,5 Stunden gespielt. Und es war ein absurder Tiebreak zwischen Rybakina und Blinkova. Und Blinkova gewinnt am Ende mit 22-20 im Match-Tiebreak. Verliert danach gegen die an 26 gesetzte Jasmine Paolini, die dann allerdings im Achtelfinale gegen Anna Kalinskaya ausscheidet. Jasmine Paolini, die ja durchaus auch keine Nebenrolle in diesem Jahr dann hatte.
Ja, und jetzt gleich im Februar schon vorkommt.
Und ich habe sie im Februar, habe ich sie auf diesen Track nach vorne gebracht. Das
hast du sie kommentiert?
Ich habe sie kommentiert. Im Match gegen Beatrice Haddad-Meyer. In, wo hat sie gewonnen?
Dubai.
Dubai.
Mhm.
Und da habe ich das Match kommentiert aus ihrer ersten Runde gegen Beatrice Haddad-Meyer.
Da hat sie so klar hinten gelegen, oder?
2-6-0-4 hat sie zurückgelegen. Und ich hatte, das war mein letztes Match an dem Tag. Ich habe das war einer meiner ersten Einsätze für Sky in diesem Jahr. Und ich hatte schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 4 Stunden kommentiert und habe gedacht, das Match machen wir jetzt noch zu Ende. Das hatte da auch der Leiter der Sendung gesagt, machen wir jetzt noch gerade zu Ende und dann machen wir Feierabend. Und dann habe ich gesagt, boah, 6-2-4-0, Ne, gleich, es war noch Breakball sogar für Beatrice Hadap-Meier zum 15-0, sind wir gleich durch mit. Und dann hat Jasmine Paolini dieses Match umgedreht. Und was dann folgte, war dann ja ein Jahr, was sie wahrscheinlich nicht vergessen wird, was sie wahrscheinlich auch nicht, also es braucht nicht zu viel Fantasie zu sagen, das wird sie nicht replizieren können, so ein Jahr wie dieses Jahr. Aber das hat ihren Aufstieg begründet. Und sie hat im Finale damals gegen Anna Kalinska ja 4-6, 7-5, 7-5 gewonnen. Und wenn man so ein bisschen vielleicht das Turnier des Jahres außerhalb der Grand Slams bei den Frauen küren möchte, möchte man ja eigentlich fast sagen, dieses Turnier in Dubai ist eins der Turniere des Jahres gewesen.
Ha, da hast du auf jeden Fall die bessere Übersicht durch deine Nähe, durch deinen Job auch. Ich könnte es jetzt nicht sagen, aber es war sicherlich im Nachhinein eine, oder es ging die Geschichte, oder eine zumindest der zwei, drei Geschichten des Jahres los mit der ganzen Paolini-Sache. Und es schien ja damals eher wie, oh, da hat sich jetzt halt eine irgendwie für eine ganz nette Karriere irgendwie nochmal belohnt und nimmt nochmal viel Geld mit und ist doch eine tolle Sache, ganz so jung ist die ja auch nicht mehr. Und es ist ja auch bei ihr nie spielerisch super offensichtlich, warum sie jetzt den Sprung geschafft hat von einer Top-50-Spielerin zu einer Top-5-Spielerin. Wir werden sicherlich nachher nochmal über sie reden, können wir auch gucken, warum das so passiert ist. Aber ja, es war ein bisschen eigentlich eine süße Randnotiz, die ja häufiger auch im Februar passiert. Ich meine, wenn wir so ein bisschen generell gucken, wer sind häufig die dominanten Spieler und Spielerinnen. Ich hatte schon Ostapenko erwähnt. Ich habe hier mir natürlich Hugo Humbert aufgeschrieben, so eine der Figuren des Februar. 10-2 mit Titeln in Marseille und Dubai. Es gab allerdings noch einen Spieler, der besser war als Humbert im Februar. Weißt du, wer das war?
Sinner?
Nee.
Der Tscheche, Jakub Menšík.
Nee, es war auch Sebastian Baez. 13-2.
Ah, weil er die Südamerika-Tournee dominiert hat.
Naja, ja, gut. Genau. Aber sie wird jetzt wahrscheinlich auch nur in drei Sätzen vorkommen, obwohl sie sehr nett und schön ist. Aber ich hatte eben auch, und er war mir noch in totaler Erinnerung, ist ja auch hier in Europa irgendwie passiert, ist einfacher zu verfolgen. Und dann habe ich nochmal durchgeguckt und gesehen, nee, der Bias hat ja noch mehr Matches im Februar gewonnen. Und wer auch noch ein Turnier gewonnen hat, damit können wir wahrscheinlich den Februar dann auch beenden, oder wer ihr erstes Turnier sogar gewonnen hat, war Diana Schneider, die an Hua Hin direkt nach dem Australian Open den Titel geholt hat und ja auch noch wichtiger geworden ist im Laufe des Jahres.
Hua Hin, das einzige Turnier, was in diesem Jahr zweimal ausgetragen worden ist. Das gab es nämlich dann auch nochmal nach den US Open. Ich glaube, da hat Diana Schneider auch nochmal richtig gut gespielt. Auf jeden Fall Diana Schneider, eine der Aufsteigerinnen der Saison, und hat auch in diesem Jahr wirklich dort ihren Aufstieg begründet. Das war der Februar. Ich glaube, da müssen wir wirklich nicht groß noch drüber sprechen, über das Turnier über den Februar. Im März allerdings ging es dann los mit diesen beiden zwei großen Tennisturnieren. Und da müssen wir gerade die Beekeeper-Geschichte sprechen. Es gab einen Bienenvorfall. Ich habe jetzt nicht vorbereitet, bei welchem Match das war.
Das war Zverev gegen Alcaraz, meine ich.
Ach ja, genau, Zverev gegen Alcaraz, genau.
Wo Zverev es auf die Mütze bekommen hat und gefühlt die Bienenpause länger gedauert hat als das Match. Ja, Alcaraz war ja so irritiert gewesen von den Bienen, die da rumflogen am Anfang des Matches. Und dann kam der Typ, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, aber der sehr
Lance
lustig
Davis.
Aussah. Ja, genau. Und der dann die ganzen Bienen darunter geholt hat, was uns natürlich zu der Frage führt, lieber Bienen oder Schlangen, was würdest du entfernen?
Ja, oder wer war eine Leguan damals in Miami? War
ja,
auch
aber das geht ja, oder?
Ja, aber also dann lieber die Schlange, glaube ich. Ich glaube lieber die Schlange. Ich bin kein Typ Biene.
Ich auch nicht, aber ich bin schon genug Schlangen in der freien Wildbahn begegnet. Ich finde die schon, und das war eine braune Dings, also weiß nicht. kannst ja mal eine Abstimmung auf Blue Sky machen, die was die London lieber entfernt hätten. Aber ja, ist natürlich eine der lustigsten Anekdoten des Jahres gewesen mit den Bienen. Und ich glaube, Alcaraz hat ja durchaus so ein paar Stiche abbekommen. Und man muss sagen, hat dann aber ja auch hatte bis dahin kein gutes Jahr, aber hat ein total tolles Turnier gespielt. Unter anderem ja wirklich eben Zverev ganz klar besiegt. Er hat auch das erste Aufeinandertreffen des Jahres gegen Sinner gewonnen. War auch ein gutes Match. Er hat es für sich entschieden und dann auch einen ziemlich klaren Finalsieg gehabt. Also das war schon von Alcaraz ziemlich beeindruckend. Und der hatte jetzt nicht so die tolle erste Jahreshälfte. Aber das war so das eine Ausrufezeichen von ihm.
Das war ein großes Ausrufezeichen von ihm und er hat dieses Turnier damals dominiert. Im Finale gegen Daniil Medvedev hat er gewonnen. Medvedev ist irgendwann von der Klippe runtergefallen. Das Jahr ging noch richtig gut für ihn los, aber danach war nicht mehr viel. Hatte im Viertelfinale gegen Alexander Zverev gewonnen. Das hatte 6-3, 6-1. Also Zverev überhaupt keine Chance. Das war auch das erste Mal, wo man gesehen hat, was ist denn mit Djokovic los? Gegen Luka Nadi hat er verloren. 4-6, 6-3, 3-6, da hatte er sich vorher schon gegen Alexander Vukic so schwer getan. In der ersten Runde waren 1 gesetzt, 6-2, 5-7, 6-3 und da habe ich schon gedacht, was ist das denn jetzt hier? Und dann hat er gegen Luka Nadi verloren, der als Lucky Loser in dieses Turnier gekommen war. Das war insgesamt schon so der erste Hinweis darauf, das Jahr wird vielleicht nicht so richtig gut für ihn. Ich habe damals Alexander Zverev gegen Alex de Minaur das Match kommentiert, 5-7, 6-2, 6-3. Da hatte Zverev anderthalb Sätze enorm viele Probleme, hatte vorher gegen Griekspor und gegen Chris O'Connell gewonnen und hat sich dann durchgesetzt in 3 Sätzen. Da war die Form noch nicht so, wie er sie sich gewünscht hätte. Die wurde dann ja später besser, einfach auch, weil er enorm viele Matches gespielt hat. Aber gegen Alcaraz war er zu dem Zeitpunkt noch chancenlos und Alcaraz hat dieses Turnier wirklich dominiert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das muss man einfach so sagen.
War dann in den folgenden Wochen nicht immer so, aber da kommen wir dann noch drauf. Und eine Kuriosität, die mir noch aufgefallen ist in Indian Wells, erinnert sich noch, dass es ein Mixturnier in Indian Wells gab.
Ja, das wurde irgendwann in der zweiten Woche gemacht, ne?
Ja, genau. Und wurde gewonnen übrigens von Storm Hunter und Matthew Ebden. Also Storm Hunter hatte sich da dann, glaube ich, in der Folge verletzt.
Ja.
Und hat mir dann auch nochmal das Feld angeguckt. War jetzt nicht so glorreich, muss man sagen. Also da werden sie vielleicht irgendwann mal bessere Namen für bekommen. Ist natürlich eine süße Idee, aber ist total untergegangen, ist mir dann aber nochmal aufgefallen. Und eine Sache, die ich auch total vergessen hatte, um den Schwenk zu den Damen kurz in Indian Wells zu schaffen. Finale hat Maria Sakkari erreicht. Ja. Mit neuem Coach. Das war aber auch so das letzte Flackern ungefähr des Jahres. Sie hat dann nochmal 2, 3 gute Turniere gehabt. Jetzt haben wir schon länger nicht mehr von ihr gehört. Ich bin gespannt, wie sie im nächsten Jahr zurückkommt. Ich kann schon sagen, ich habe sie jetzt in den Bold Predictions nirgendwo prominent vorkommen. Und das war wirklich nochmal so das letzte Aufbäumen gefühlt von Maria Sakkari.
Es war damals ein sehr dominantes Turnier von Iga Świątek, die ohne Satzverlust das da durchgegangen ist. Unter anderem auch Linda Noskova in der dritten Runde besiegt hatte, 6-4, 6-0. Hatte im Halbfinale dann gegen Marta Kostyuk gewonnen, in dem Finale gegen Maria Sakkari. Und es war ein richtig gutes Turnier damals für Angelique Kerber. Eins ihrer wenigen Turniere, was sie 2024 noch gespielt hat. Damals war sie mit Protected Ranking angetreten. Erste Runde gegen Petra Martic gewonnen, dann gegen Jelena Ostapenko. Ein richtig, richtig gutes Match gewonnen, 6-3 im dritten Satz. Gegen Veronika Kudermetova in 2 Sätzen gewonnen. Und dann gegen Caroline Wozniacki ausgeschieden, die damals ein richtig gutes Turnier auch gespielt hat. Aber das war so, Angelique Kerber hatte nicht viele Auftritte dieses Jahr, aber wenn sie aufgetreten ist, war es meistens sehr gut. Meistens.
Ja, wir reden ja nachher noch, glaube ich, über sie, ne?
Da
habe ich meine Notizen verpackt zu ihr und würde dann mal nach Miami rübergehen, weil wir haben ja noch sehr viel in diesem Jahr. Mhm. Ich glaube, in Miami bleiben wirklich 2 Geschichten in Erinnerung. Das eine ist Sinner, der irgendwie in den letzten 3 Matches 13 Spiele abgegeben hat. Gegen Thomas Machatsch, gegen Daniil Medvedev und gegen Grigor Dimitrov. Und auf der Damenseite hat ja auch jemand das total dominiert. Und ich hatte es ehrlicherweise schon vergessen. Und das war Danielle Collins, die ja bei den Australian Open nach ihrem Zweitrunden-Match, was sie ganz, ganz knapp gegen Świątek verloren hatte, in so einer Mini-Pressekonferenz gesagt hat, ja, das ist übrigens mein letztes Jahr, da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Und hat dann hier Miami gewonnen und Charleston gewonnen, nacheinander. Also 3 super dominante Wochen am Stück hingelegt. Und in ihrer Heimat, sie kommt ja da aus der Ecke, so ein bisschen ihre Karriere gekrönt. Und das war, ich habe es ehrlicherweise vergessen, aber es war natürlich eigentlich in dem Ablauf schon einer Geschichten des Jahres.
Da machen wir jetzt mal einen ganz kleinen Einschub, weil wir müssen natürlich, Danielle Collins hat ein großes Turnier gespielt. Das war ihre kleine Revenge-Tour, die sie dort gebracht hat, dort in Nordamerika im März. Wir müssen aber jetzt gerade den Einschub bringen, weil später bekannt geworden ist, dass Jannik Sinner positiv auf Doping getestet worden ist in Miami, während des Turniers in Miami, dass er weiterspielen konnte, war einem sehr schnellen Einschreiten seiner Anwälte zu verdanken, die gesagt haben, ja, die provisorische Sperre, die muss aufgehoben werden. Wir müssen jetzt erstmal nachweisen können, was hier überhaupt vorgefallen ist. Am Ende heißt es, dass ein Mittel, was sich sein Masseur auf den Finger, auf den er sich vorher geschnitten hat, ein Mittel draufgeschmiert hat, was in Italien frei verfügbar ist und was er dann in den Oberschenkel einmassiert haben soll von Jannik Sinner. Das ist eine Geschichte gewesen, die erst sehr spät bekannt geworden ist und wo Jannik Sinner meiner Meinung nach wenig Mühe hatte in diesem Jahr, das wegzumoderieren. Das hat er sehr souverän wegmoderiert und es ist bislang auch noch nicht in irgendeiner Weise, finde ich, ein großer Schatten auf seine Leistung gefallen. Die WADA hat jetzt allerdings Einspruch erhoben. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang bis Mitte nächsten Jahres ein Urteil erleben werden im Falle Jannik Sinner, ob es noch zu einer Sperre kommen wird oder ob er eine Sperre vielleicht schon abgesessen hat, dadurch, dass er vielleicht 2 oder 3 Wochen gefehlt hat und dass man sagt, okay, das ist jetzt verjährt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber für mich ist dieser Fall Jannik Sinner, so wie er vorgefallen ist, sehr rätselhaft geblieben. Wie ist es für dich gelaufen? Weil der Fall Świątek, über den wir gleich noch sprechen, der ist für mich ein bisschen klarer gewesen.
Ja, der ist aber auch, glaube ich, klarer in seiner ganzen Ausgestaltung. Ja, ich meine, was natürlich jetzt bei Sinner die ganze Sache gewesen ist, dadurch, dass wir das dann erst nach Cincinnati, also ziemlich genau 5 Monate später rausgefunden haben und alles dazwischen nicht wussten, ist es schwerer zeitlich einzuordnen, als das jetzt in anderen klassischen Dopingfällen ist. Und wir haben es ja in dieser Sendung durchaus das eine oder andere Mal aufgegriffen und wir werden auch nicht in der Lage sein, die Schuldfrage an dem Ganzen zu klären. Nur der Kontrast jetzt nachher nochmal zu Świątek, der war natürlich auch schon ganz spannend. Also beide haben davon profitiert, dass sie gute Anwälte haben und quasi aus der Nummer rausgekommen sind. Aber trotzdem war der Verlauf ein anderer. Und so wie du es jetzt gerade nochmal geschildert hast, eben, er hat das auf seinen Oberschenkel aufgetragen bekommen, dass er das Cluster Bowl, was in diesem, es war eigentlich in dem Mittel drin, was sich der Masseur drauf gemacht oder Physio drauf gemacht hatte, weil er einen Schnitt am Finger hatte. Nur, was ja immer noch kurios ist, mitgebracht in die USA hat das Mittel der Typ, der mal Pharmazie studiert hat, der auch in Sinners Team drin ist, dann entlassen worden ist und der das ja nun eigentlich alles sehr genau wissen müsste. Und die große Frage an dem Ganzen ist ja, und darum geht ja auch das WADA-Urteil, hätte Jannik Sinner hier klarer nochmal nach, oder muss er klarer die Verantwortung dafür übernehmen, was in seinem Team passiert? Oder kann er die Verantwortung wirklich auf die beiden abschieben?
Von denen er sich dann getrennt hat.
Genau, und die dann bei Matteo Berrettini gelandet sind. Und das ist jetzt die Frage der WADA, die genau das entscheiden wird. Wie viel Schuld oder Verantwortung hätte er auf sich nehmen müssen? Und daran wird sich dann auch die Strafe entscheiden. Also da wird es nicht mehr darum gehen, kann man hier nochmal 0,0000 oder wie viele Nullen uns er noch gegeben hat von irgendwas nachweisen, sondern es wird darum gehen, wie viel Schuld trägt jemand. Also eher auch ein grundsätzliches Urteil, was da gefällt werden wird. Und der Fall Świątek, den wir dann jetzt hier auch mal kurz einschieben können, ist dahingehend ein anderer, dass er so ein klassischer Verunreinigungsfall ist, den wir jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt haben, häufig mit Fleisch in Südamerika. Hier ging es jetzt um ein Medikament, was wahrscheinlich auch einige von unseren Hörenden schon genommen haben und was anscheinend eben von der in der polnischen Herstellung verunreinigt gewesen ist. Und das heißt, der Fall lagert so ein bisschen anders als der von Sinner.
Bei Iga Świątek kommt noch dazu, sie ist in dem Monat, wo sie positiv getestet worden ist auf Trimetazidin, ist sie in dem Monat 4-mal getestet worden, auch während Olympia nochmal. Und dort hat sich nie ein anderes Mittel ergeben als das, was sie dort angegeben hat, beziehungsweise was dort im Melatoninpräparat gewesen sein soll, was sie genommen hat. Und für mich ist dieser Fall ein ganz kleines bisschen klarer als der von Jannik Sinner. Bei Jannik Sinner steht auch das Ergebnis noch aus. Bei Iga Świątek scheint es für sie erstmal ausgestanden zu sein, weil sie hat eine 4-wöchige Sperre bekommen. Die hat sie akzeptiert. 3 Wochen sind abgelaufen. Die 4. Woche ist jetzt letzte Woche dann abgelaufen. Sie wird dann zum United Cup wieder antreten können. Aber das ist die Geschichte des Dopings, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Und es wirft kein gutes Licht auf das Welttennis an sich, wenn zwei der herausragenden Spieler des Jahres 2024 wenn die positive Dopingtests hatten. Und es wirft dann auch meiner Meinung nach kein gutes Licht auf den Anti-Doping-Kampf, weil wenn etwas so geklärt werden kann und so erklärt werden kann, dann fehlt es meiner Meinung nach entweder an den Regularien, dass einfach mehr Sachen auf die Dopingliste gehören oder dass mehr Sachen nicht erlaubt werden dürfen für Athleten, weil Iga Świątek hat 14 Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente angegeben, die sie nimmt, die sie regelmäßig nimmt auf diesem Anti-Doping-Zettel. Oder der Anti-Doping-Kampf ist schon verloren. Das möchte ich allerdings nicht hoffen.
Naja, also wir können jetzt wirklich eine einstündige philosophische Debatte zu machen. Also ganz kurz, die 14 von Świątek werden nicht ungewöhnlich sein. Wir wissen es nicht von jedem, aber wir können davon ausgehen, dass es bei den allermeisten in irgendeiner Form zweistellig sein wird. Das hört sich dann jetzt auch erstmal irgendwie schlimm an. So viele werden genommen. Ich meine, die meisten, die jetzt wahrscheinlich irgendeinen Sport relativ ambitioniert bestreiten, werden wahrscheinlich auch irgendwas zwischen 3 und 5 Nahrungsergänzungsmittel in irgendeiner Form nehmen. Also es ist relativ normal. Und um ein anderes Thema nochmal aufzugreifen, wir wissen, Doping ist wirklich eine Geschichte von Schatten. Also geht's nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um Schatten. Es werden überall quasi Limits gesetzt und die allermeisten Profisportler und Profisportlerinnen werden genau versuchen, an das Limit ranzukommen. Mhm. Und wenn man drüber kommt, dann beginnt halt etwas, wo, glaube ich, sich der Anti-Doping-Kampf in den letzten Jahren auch verändert hat und wo, glaube ich, auch eine philosophische Debatte in der Welt ansteht. Und das ist, dass die Methoden immer besser geworden sind und ich glaube auch immer kleinere Abweichungen finden. Und bei beiden war es ja jetzt anscheinend eine sehr kleine Abweichung. Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, gut, wir sind zu gut geworden, Sachen zu finden. Wahrscheinlich müssen wir das Ganze einfach mal anpassen, weil ich glaube, im Moment haben wir eine Situation, mit der alle unzufrieden sind. Denn ich würde mal behaupten, dass Doping im Profisport halt immer noch ziemlich verbreitet ist, aber es ist häufig halt ein Intelligenztest. Wer schlau genug ist, wird sich schon nicht in irgendeiner Form dabei erwischen lassen. Und wenn, sind es halt eben genau solche Geschichten, wo wir entweder Verunreinigungen haben oder wo es eben so knapp über irgendwas gewesen ist, dass am Ende alle unzufrieden sind. Und das Problem, glaube ich, im Tennis sind gar nicht diese positiven Dopingtests, sondern ist natürlich die Kommunikation. Auch bei Świątek war es jetzt in 2 Fällen eher nicht so gut gelaufen. Das eine ist halt, dass diese Strafe, und sie ist ja im Gegensatz zu Sinner erstmal vorläufig gesperrt worden und war dann ja auch für 3 Wochen quasi weg, weil sie vorläufig gesperrt war. Sie hat das halt kommuniziert als, ich bin müde und ich muss noch was in meinem Coaching-Team machen und ich würde an ihrer Stelle wahrscheinlich auch nicht hingehen und das einfach erzählen. Ist ja vollkommen okay. Aber da ist halt die Frage, muss das aufgedeckt werden? Und das andere, was viele geärgert hat und ich auch in dem Fall verstehen kann und das Ärgerlichste finde, ist, dass sie jetzt natürlich die letzte verbliebene Woche schön in der Offseason absitzen kann, als in der ersten Turnierwoche im nächsten Jahr. Ich glaube, das wäre auch schon okay gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber ja, es ist wie so vieles ein kompliziertes Thema, was natürlich dadurch noch verstärkt wird, dass es dann sehr viel klare Meinungen zu einem komplizierten Thema gibt. Und wahrscheinlich wenige werden jetzt den Bericht so ausführlich gelesen haben wie du, aber die Meinungen werden wahrscheinlich schon relativ groß sein.
Ja, Meinungen gibt es genug dazu. Ja.
Ja, und ich glaube in Deutschland, ich bin ja so mein großer Sport, den ich betrieben habe und wo ich ja auch immer sehr interessiert war in meiner Jugend oder Kindheit und Jugend, war die Leichtathletik. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Doping in Deutschland häufig ein Thema ist, was mit Moral in Verbindung gebracht wird, was in anderen Ländern nicht unbedingt so der Fall ist. Es wurde sehr, sehr moralisiert. Und ich glaube, das schwingt bei vielen von uns, die jetzt irgendwo im Alter zwischen 30 und 50 sind, auch noch mit, dass hier was sehr, sehr Unanständiges passiert. Aber ich würde eben wirklich sagen, es sind teilweise auch einfach künstlich gesetzte Grenzen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man hier nicht in diese Entweder-Oder-Dynamik hineinkommt. Ich glaube, es ist in vielen Fällen ein bisschen komplizierter von Seite derjenigen, die das Doping begehen und derjenigen, die das überwachen.
Es gibt nicht nur Licht-Weiß und Nacht-Schwarz, sondern es gibt auch diverse Graustufen. Hat schon Loriot gewusst. Kennst du wieder nicht.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Lass uns, wir werden das abschließend nicht beurteilen können, aber wir wollten auf jeden Fall diesen Einschub machen, wo wir gerade beim Turnier in Miami sind. Lass uns in den April gehen und lass uns auf den Monat von Stefanos Tsitsipas schauen. Stefanos Tsitsipas gewinnt Monte Carlo, wie er es eigentlich fast jedes Jahr tut, ist dann in Barcelona nochmal im Finale und hat einfach einen richtig, richtig guten Monat. Und man denkt, ja, Stefanos Tsitsipas hat es hinbekommen, aber er ist am Ende der Saison einer unter vielen gewesen. Aber wie er Monte Carlo gewonnen hat, das war mehr als beeindruckend.
Erinnerst du dich noch, wen er im Halbfinale geschlagen hat?
Alcaraz, ne?
Nee, Sinner.
Sinner hat er geschlagen, ja, genau, Entschuldigung.
Und
ja.
Eins
der Matches des Jahres, Entschuldigung. Ja.
Ja, und weißt du, was das Besondere an dem Match ist?
Nein.
Es ist das einzige Mal in diesem Jahr, dass Sinner ein Match verloren hat gegen jemanden, der nicht in den Top Ten war.
Ja.
Ist schon abgefahren, ne?
Ja, schon abgefahren, ja.
Tsitsipas war wahrscheinlich so Nummer 11 oder 12 oder 13. 12, ich meine, er war die 12, ne?
Ja.
Mhm. Und das war eine super enge Geschichte. Das war ja, hätte es da Hawkeye gegeben, hätte Sinner, glaube ich, 2 Breaks Vorsprung im dritten Satz gehabt, hätte es vermutlich nach Hause gebracht. Da hat Tsitsipas umgebogen. Und wie du schon gesagt hast, am Ende ist alles ohne große Konsequenz fürs Welttennis geblieben, weil er 3 gute Wochen hatte und ansonsten mal wieder mau geblieben ist und sicherlich eine Erfragen fürs nächste Jahr ist. Kommt der da oben nochmal ran oder war es das jetzt bei ihm in der Form, dass er ein Top-5-Spieler ist?
Ich bin sehr gespannt. Er muss, glaube ich, insgesamt an seinem Spiel etwas ändern. Er hat sich jetzt von seinem Vater abgenabelt. Da gab es eine lustige Instagram-Story jetzt nochmal vor einer Woche, wo er über narzisstische Eltern dann referiert hat in einer Instagram-Story, wo ich gedacht habe, hallo, was ist denn hier los? Auf jeden Fall scheint er sich da dort abzunabeln und ich bin sehr gespannt, ob er sein Tennis nochmal neu erfinden kann, weil ich glaube, er muss es neu erfinden, dieses Tennis.
Professor Instagram, hm?
Professor Instagram, ja. Professor Social Media auf jeden Fall.
Ja. Tja, ich bleibe jetzt erstmal skeptisch. Ich habe ihn auch nicht skeptisch in die Top 10 reingetippt, das kann ich schon mal sagen. Bis
ich bleibe auch skeptisch. In Barcelona hat Casper Ruud gewonnen und dann die BMW Open, da müssen wir auch noch drüber sprechen, bevor wir auf die Frauen kommen. Jan Lennart Struff hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein ATP-Turnier gewonnen. Es ist am Ende, endlich kann man sagen, der erste Titel für Jan-Lennart Struff, der ein großartiges Turnier bei widrigen Bedingungen gewonnen hat. Es war zwischendurch wieder nahe des Gefrierpunkts in München. Nächstes Jahr ist das Turnier noch eine Woche früher, da freue ich mich jetzt schon drauf. Botik van der Sandsrold besiegt, Felix Auger-Aliassime, Holger Rune und im Finale gegen Taylor Fritz gewonnen. Taylor Fritz, der dem dieser Titel ganz schön wichtig war, der sich sehr geärgert hat über seine Niederlage, aber Jan-Lennart Struff war damals der Beste und das ist vielleicht so ein bisschen Auszeichnung des Lebenswerks von Jan-Lennart Struff gewesen, dieser Titel in München.
Ja, also wahrscheinlich ist seine Wichtigkeit gar nicht so groß wie jetzt mal das Finale in Madrid, aber ich kann mir vorstellen, für ihn ist es natürlich in der Bedeutung und in der, weiß ich, Bucketlist abgehakt, extrem wichtig gewesen. Und wir werden gleich noch ausführlicher dann im deutschen Teil über ihn sprechen, aber hatte ich mir auch aufgeschrieben für den April. Ansonsten habe ich da, weil ich jetzt Madrid auch aus dem April rausgenommen habe, nur noch 2 kleine Geschichten bei den Damen aufgeschrieben. Wir wollen ja auch in unter 2 Stunden eigentlich hier durch den Teil durchkommen. Hatte mir aufgeschrieben, Tatiana Maria gewinnt nicht in Bogota.
Ja.
Hat er damals das Viertelfinale verloren, war er 2 Jahre ungeschlagen gewesen. Und dann noch eine Kuriosität ist mir aufgefallen. Sloane Stephens hat über das Jahr 19 Matches gewonnen und davon 9 im April, unter anderem mit ihrem Turniersieg in Rouen und ansonsten ging mal gar nichts. Ungefähr 1 Sieg pro Monat hat sie sonst noch geholt. Nur der April, der lief und auf einmal war sie wieder gefühlt eine Geheimfavoritin für die French Open und es war nie wieder von ihr gehört.
In Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix hatte Jelena Rybakina ein tolles Match gegen Iga Świątek gehabt und dann im Finale gegen Marta Kostyuk gewonnen. Kommen wir auf die Mutua Madrid Open, die bei den Frauen eins der Matches des Jahres gebracht hat, zwischen Iga Świątek und Aryna Sabalenka, was Świątek mit 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes entschieden hat. Und bei den Herren war es ein besonderes Turnier, weil am Ende Andrei Rublev gegen Felix Auger-Aliassime im Finale gewonnen hat. Zwei Spieler, die man dort überhaupt nicht erwartet hatte. Jannik Sinner musste vorher aufgeben, beziehungsweise konnte nicht antreten im Viertelfinale gegen Auger-Aliassime. Carlos Alcaraz war gegen Andrei Rublev ausgeschieden, auch Alexander Zverev war früh ausgeschieden. Am Ende war es dann so, dass dieses Turnier bei den Herren etwas an einem vorbeigelaufen ist. Es war nur das Nadal-Comeback quasi. Rafael Nadal war angetreten gegen Darwin Blanche in der ersten Runde. Der arme Darwin Blanche, der seitdem, glaube ich, immer noch versucht, auf die Füße wieder zu kommen. 6-1, 6-0. Dann gegen Alex de Minaur gewonnen, gegen Pedro Cachin gewonnen und im Achtelfinale gegen Jiří Lehecka verloren. Aber das war so das war die Hauptnachricht dieses Turniers in Madrid damals.
Ist ja verständlich. Mhm. Also, wir reden nachher nochmal über ihn und seinen Abschied. Es waren ja jetzt wenige Zeichen von ihm in diesem Jahr. Das gehörte dazu. Und es lief dann ja auch in Rom nicht so ideal für ihn. Apropos so ideal nicht gelaufen. Weißt du so ungefähr aus dem Kopf, wie die Bilanz von Alcaraz vor den French Open dieses Jahr auf Sand war?
Nicht gut, ne?
5-3.
Ja.
Das ist schon nicht so überragend, ne? Aber man sieht auch schon, wo er im nächsten Jahr vielleicht 3-5 Punkte noch vor den French Open einkassieren könnte bei größeren Turnieren. Also der hat da noch mögliche Punktoptionen im Köcher. Der war einfach keine sonderlich relevante Geschichte. Sinner musste dann ja auch noch in Rom absagen und so war es so ein bisschen dann die Turniere der zweiten Reihe. Du hast Rublev angesprochen, Zverev hat Rom gewonnen und bei den Damen haben wir ja zweimal wirklich dann das Duell zwischen Sabalenka und Świątek gehabt, sowohl in Rom als auch in Madrid. Da waren es also wirklich die beiden besten Spielerinnen, die aufeinander getroffen sind. Da hat sich das super relevant angefühlt und eben bei den Herren, die beiden überragenden Spieler, da haben sie eine Schwächephase gehabt oder eine, wo sie eben nicht so wichtig gerade für das Herrentennis waren.
Ja, ich weiß noch, dass das bei den Herren gefragt worden ist, wer ist denn jetzt Favorit für die French Open? Und da wurde dann Alexander Zverev dann auch genannt als Favorit für die French Open, weil Alcaraz war nicht in Form, Djokovic war nicht in Form, Sinner wusste man überhaupt nicht, ob er antreten wird können bei den French Open. Vielleicht war es zu diesem Zeitpunkt dann auch so eine Geschichte, dass man da noch gedacht hat, also was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, vielleicht hatte das noch was mit dem Doping, mit der Doping-Geschichte zu tun. Aber es wusste niemand, wer so richtig in Form nach Paris kommen würde. Und Alexander Zverev schien der Einzige, der wirklich groß in Form zu sein schien. Und Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hatte da zu dem Zeitpunkt noch keiner auf dem Zettel. Du hast gesagt, die beiden Matches Świątek gegen Sabalenka in Madrid war es eine unglaublich enge Geschichte. In Rom hat Świątek Sabalenka so ein bisschen vom Platz geprügelt.
Ja, war ja auch die klare Favoritin dann für die French Open. Über die reden wir gleich. Ich möchte noch zwei kleine Kuriositäten von French Open oder kleine Geschichtchen erwähnen. Einmal haben wir Mpeshi Perica, der da wirklich den großen Sprung direkt vor den French Open gemacht hat und als Qualifikant Lyon gewonnen hat. Und dann, das ist mir dann aber jetzt auch krass, gerade wieder aufgefallen, der dominanteste Turniersieg des Jahres, der kam wahrscheinlich in Strasbourg von Madison Keys, die beim ganzen Turnier 16 Spiele abgegeben hat. Und unter anderem Collins irgendwie, glaube ich, 2 oder so im Finale gegeben hat. Also wer das irgendwo auf dem Schirm hatte, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte es nicht, dass Madison Keys nur 16 Spiele auf Sand abgibt und völlig dominant einen 250er Titel gewinnt.
Madison Keys, die dann im, ich glaube, Viertelfinale von Wimbledon verletzt ausschied bzw. aufgeben musste und danach war nicht mehr so richtig viel von ihr.
Ich glaube, es war das Achtelfinale, ne?
Achtelfinale, ja.
Aber sie hat jetzt geheiratet. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Einen ehemaligen Kollegen auch.
Genau. Und jetzigen Trainer.
Wer ist der denn jetzt?
Björn Fratangelo, genau.
Und damit kommen wir zu den French Open nach 50 Minuten dieses Podcasts. Aber wir werden im zweiten Teil dieses Jahres werden wir dann deutlich weniger Nachrichten haben. Die French Open 2024. Bei der Frauen, auf der Frauenseite müssen wir sagen, dass dieses Turnier oder insgesamt dieses Turnier so ein bisschen geprägt war davon, dass erstens Iga Świątek ihrem Ruf alle Ehre gemacht hat, dass sie die Dominatorin dieses Turniers ist, aber sie hatte eine große Hürde zu überstehen und das war die zweite Runde gegen Naomi Osaka und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dieses Match gegen Naomi Osaka in der zweiten Runde der French Open gehört zu den Matches, zu meinen Matches des Jahres dazu. Ich habe es damals auch live gesehen und ich habe selten in meinem Leben und ich habe immer viel von dir abgeguckt. Ich habe selten in meinem Leben auf den Press Seats Emotionen gezeigt in meinem Leben. Also wirklich, ich versuche wirklich so neutral wie möglich zu sein. Das gelingt nicht immer, aber prinzipiell gelingt es größtenteils. Da gab es Momente in diesem Match, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, auch auf der Pressetribüne.
Ich war in der Schule, habe also eher hinterher das Resultat gesehen und da wirkt es ja ein einigermaßen normales Resultat. Ja. Osaka fordert Świątek halt heraus, aber man darf nicht vergessen, das hätte Osaka gut und gerne gewinnen können. Und
sie hatte Matchball.
Ja, war er fast ein Katalysator. Also danach hat Świątek in den letzten 4 Matches 11 Spiele abgegeben, gegen Osaka waren es mehr. Ja. Und das war keine Laufkundschaft hinten raus. Also das hat irgendwie Świątek gebraucht und man muss jetzt im Nachhinein allerdings auch sagen, es war so das einzig wirkliche Zucken von Osaka im ganzen Jahr. Also so beeindruckend war das Comeback jetzt am Ende nicht. Und das war ein herausragendes Match, aber keins, was jetzt eine Konsequenz gehabt hätte, als dass sie wirklich nochmal durchgestartet wäre.
Da frage ich mich wirklich, was passiert wäre, hätte sie das Match gewonnen. Ob das vielleicht für sie so ein Startschuss hätte sein können.
Tja, wäre super spannend gewesen. Ne? Ich meine, sie hat natürlich, das Match war ja Indoor, ne? Das heißt, sie hat da, glaube ich, schon von den Bedingungen profitiert.
Es war so arschkalt an dem Tag.
Ich weiß nicht, ob sie die French Open gewonnen hätte, aber ja, es war die mögliche große Überraschung bei den Damen. Gut, nachher gab es noch zwei andere erstaunliche Matches im Viertelfinale, aber ja, wir werden nie rausfinden, was passiert wäre.
Die erstaunlichen Matches im Viertelfinale waren die von Mira Andreeva gegen Arina Sabalenka, was Andreeva mit 6-4 im dritten Satz gewonnen hatte, wo Andreeva das erste Mal so richtig dann auf der Bildfläche erschien und im Halbfinale stand, und Jasmine Paolini, die gegen Jelena Rybakina gewonnen hatte mit 6-4 im dritten Satz, und Jasmine Paolini dann das Finale erreichte. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Halbfinale in meinem Sportschau-Text die Überschrift hatte, eine, die immer lacht. Oder war das in Wimbledon? Auf jeden Fall habe ich über sie geschrieben und habe gesagt, eine, die immer lacht. Und sie hat so die Herzen der Tennisfans im Sturm erobert. Und das war mit der Anfang.
Ja, also von mir auf jeden Fall auch. Und es war dann am Ende alles irgendwie mal wieder eine Krönungsmesse für Świątek in den letzten Matches. Ich glaube, da kann man uns darauf einstellen, das wird auch in den kommenden Jahren nicht groß anders sein, wenn nichts Überraschendes passiert. Und da hat dann das Herrenturnier auch ein bisschen mehr Wurf gehabt. Und es fing ja sogar vor dem Turnier an, in dem Dominic Thiem in der Quali ja seinen Abschied quasi gegeben hat. Und war vor einer Kontroverse, sollte der nicht eine Wildcard bekommen, genau. So hat er immerhin einiges an Aufmerksamkeit.
Hat auf dem Suzanne Lenglen gespielt, volles Haus, weil die Qualifikation war sehr günstig zu beobachten für die Zuschauerinnen und Zuschauer, also rein vom Preis her. Und dann hat es wirklich ein volles Haus gegeben, und dort hatte er dann in der zweiten Quali-Runde hatte er verloren, hat nicht das Hauptfeld erreicht. Es gab eine große Diskussion, die französischen Spieler haben die Wildcards bekommen und dann auch noch ein australischer Spieler wegen der Kooperation, aber am Ende ist es dann so gekommen, dass Dominic Thiem in der Quali ausgeschieden ist. Das Turnier, das hatte deutlich mehr Werf, das muss man so sagen. Auf der einen Seite auch eins der Matches des Jahres, Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti, bis spät in die Nacht, 6-0 für Djokovic im fünften Satz. Dann gewinnt er auch noch gegen Francisco Cerundolo, während er sich sehr schwer am Oberschenkel verletzt hat mit 6-3. Oder war es der Oberschenkel oder war es der Fuß?
Knie.
Knie war es,
Meniskus meine ich, ne?
Ja, genau, war Meniskus. Und hat dann das Match noch gewonnen, konnte dann zum Viertelfinale nicht antreten gegen Casper Ruud. Musste sich dann operieren lassen und man wusste nicht, kommt er zu Wimbledon dann wieder in Form, beziehungsweise ist er überhaupt fit wieder. Aber er hat dort gegen Francisco Cerundolo noch gewonnen. Das waren zwei aufregende Matches, die er dort hatte gegen Lorenzo Musetti und Francisco Cerundolo. Und da hat er ja noch schon mal so ein bisschen gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn er denn fit ist und wenn er gut drauf ist.
War auf jeden Fall ein beeindruckendes Turnier von ihm und wäre ja auch interessant, jetzt mit unserem Wissen, dass er nachher das Olympiaturnier auf dem French Open oder eben in Roland Garros, sagen wir so, gewonnen hat, was da vielleicht noch möglich gewesen wäre. Also der Titel, der war zu haben bei den French Open. Und du hast vorher schon gesagt, Zverev war der Favorit. Von Zverev bleibt sicherlich so ein bisschen das schlawinerte Match gegen Griegsbo in Erinnerung. Ja. Das hätte verlieren müssen. Und dann aber natürlich gut gespielt hat. Und dann im Halbfinale hat er gegen Casper Ruud gespielt, wenn wir uns erinnern, der, wie wir nachher rausgefunden haben, die Parasiten hatte. Und dann ab dem zweiten Satz überhaupt nichts mehr zuzusetzen hatte. Also wer Djokovic ne, hätte Djokovic quasi auch gelingen können, ins Finale einzuziehen. Und da muss man aber natürlich sagen, der überragende Spieler der French Open, wenn man jetzt nochmal im Nachhinein drauf guckt, war eben Alcaraz, der eben mit 5-3 Bilanz da reinkommt und dann nacheinander Korda, Auger-Aliassime, Tsitsipas, Sinner und Zverev schlägt. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Das ist ziemlich beeindruckend. Wir müssen allerdings da auch nochmal drüber sprechen. Zverev hat sich ins Achtelfinale schlawinert. Er lag 4-1 in 2 Breaks gegen Tellen Griekspoor zurück, hat noch mit 7-6 im Tiebreak des fünften Satzes gewonnen, hatte danach gegen Holger Rune ein hochwertiges Match in 5 Sätzen gewonnen, aber die erste Runde, die überstrahlte alles. Es war eine Auslosung gefragt worden, gegen wen spielt Rafael Nadal in der ersten Runde. Ich war bei dieser Auslosung damals dabei und dann hieß es, naja, er ist in der Hälfte oder 3 oder 4. Und dann wusste ich ja, es ist entweder Alcaraz oder Zverev. Und dann wurde er Alexander Zverev gelost. Und zu dem Zeitpunkt war er immer noch in den Schlagzeilen, weil der Prozess gegen ihn wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt war noch nicht abgeschlossen zu diesem Fall. Und die ausländische Presse ist sehr wütend, dass Rafael Nadal, der große Held, gegen Alexander Zverev, den Angeklagten dort spielen darf. Und ich weiß noch, dass Amélie Mauresmo in ihrer ersten Pressekonferenz von 3 oder 4 britischen Kollegen gefragt worden ist, warum darf Alexander Zverev hier antreten bei diesem Turnier. Und dann gab es diese erste Runde zwischen Zverev und Nadal und Zverev gewann relativ sicher in drei Sätzen. Nadal konnte zu keinem Zeitpunkt wirklich an alte Klasse ranreichen, aber dieses Match hatte so ein enormes Echo hervorgerufen, vorher schon, dass nach diesem Match, Zverev hat das selber ja gesagt, nach diesem Match ist für ihn ein zweites Grand Slam angefangen.
Auch da war ich mal wieder in der Schule. Von daher, ich habe es jetzt nicht live gesehen. Ich erinnere mich schon noch an alles, was um das Match herum passiert ist. Und es wurde dann ja fast nochmal getoppt, dadurch, dass Nadal dann bei den Olympischen Spielen quasi direkt gegen Djokovic ran durfte. Also Losglück hat er in diesem Jahr nicht gehabt bei seinen beiden wichtigsten Turnieren. Und ja, es ist mir auch als Ereignis in Erinnerung. Und da hat er ja auch eine seiner durchaus zahlreichen Abschiedszeremonien noch in diesem Jahr gehabt, der gute Rafael Nadal. Da war ja auch noch nicht klar, kehrt er nochmal zurück?
Ja.
Die Frage hat er dann beantwortet.
Die war besser, die Abschiedszeremonie beim French Open, als jetzt hier beim Davis Cup. Das normal.
Ja, es gab natürlich auch noch eine in Madrid.
Ja.
Und in Rom hat er sie ausfallen lassen, wenn ich mich erinnere. Ne? Also da war ja alles noch nicht klar. Ich meine, wir können Nadal natürlich mal hier kurz einflechten, weil er glaube ich, für sich da auch noch nicht beantwortet hatte, ob er weitermachen will. Und ich schätze Nadal wirklich so ein, als dass er keine Lust hat, die Nummer 43 in der Welt zu sein, sondern der will Grand Slams gewinnen und er will die French Open gewinnen. Und ich glaube, in dem Moment konnte er sich noch einreden, naja, gut, Pech gehabt, aber als das bei einem French Open so auf den Deckel bekommen hat von Djokovic, hat er vermutlich realisiert, dass die Karriere vorbei ist. Und in gewisser Weise war er natürlich die, wenn man jetzt so Mainstream-mäßig drauf guckt, die Hauptnachricht mit des Jahres. Auf der anderen Seite ist er eher so ein bisschen unterm Radar gelaufen, wenn man es jetzt über das Tennisjahr sieht und war halt kein relevanter Faktor.
Lass uns gerade noch einen Satz über das Finale verlieren zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Zverev führte mit 2-1 Sätzen und verlor in 5 Sätzen und im 5. Satz gab es dann eine strittige Situation bei Breakball für Zverev. Da wurde ein Ball gut gegeben von Alcaraz, den Zverev ausgesehen hatte. Er hat am hinterher gesagt, ja, vielleicht hätte das Match nochmal anders laufen können, hätte ich das Break geholt. Es war eine sehr, sehr strittige Situation. Alcaraz hat trotzdem das Match damals verdient gewonnen.
Ja, und hat bisher in seiner Karriere ein 5-Satz-Match verloren.
Ja.
Gegen Matteo Berrettini bei der Australian Open und was 12-13 oder sowas schon gewonnen. Der ist schon relativ gut, außergewöhnlich gut. Und jetzt kann man ja, glaube ich, relativ schnell durch die Rasensaison vor Wimbledon. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Jack Draper hat Carlos Alcaraz in Queens besiegt und war danach gefühlt schon Wimbledon-Favorit. Bianca Andreescu hat für eine Woche im Damen-Tennis vorbeigeschaut. Pegula hat in Berlin gewonnen, aber ich glaube, wir können direkt nach Wimbledon gehen, oder?
Ja, lass uns direkt nach Wimbledon gehen, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde in diesem Podcast und da wollen, auch wenn die Erinnerungen tatsächlich mir großen Spaß machen, ich hoffe auch euch Hörerinnen und Hörern, da müssen wir dann ein ganz kleines bisschen anziehen hier in unserem weiteren Vorgehen hier. Und Wimbledon, das Turnier 2024, Jasmine Paolini war vielleicht am Ende so ein bisschen die Gekniffene in diesem Jahr, aber sie hat dann das Finale nochmal erreicht, hat das gegen Barbora Krejcikova verloren, wo man einfach mal sagen muss, Barbora Krejcikova, du hast eben gesagt, Bianca Andreescu ist mal eine Woche aufgetaucht, Barbora Krejcikova ist mal zwei Wochen aufgetaucht und hat einfach mal der Welt gezeigt, zu was sie in der Lage ist, wenn sie fit ist und wenn sie gut drauf ist, weil das, wie sie dieses Turnier gewonnen hat, war einfach überragend. Und sie hat ja nicht irgendwie Laufkundschaft oder so besiegt, sondern sie hat Danielle Collins im Achtelfinale besiegt. Sie hat Veronika Kudermetova in einem unglaublichen Erstrundenmatch besiegt, wo sie nah an der Niederlage stand. Viertelfinale gegen Ostapenko, eine versierte Rasenspielerin. Halbfinale gegen Jelena Rybakina, eine sehr, sehr gute Rasenspielerin. Und Finale gegen Jasmine Paolini mit 6-4 im dritten Satz die Nerven behalten. Was für ein Lauf von Barbora Krejcikova.
Überragend gut. Und man muss sagen, wirklich schon jetzt das Maximum aus der Einzelkarriere gemacht. Ich glaube, es ist klar, dass sie nie so die konstante Top-5-Spielerin werden wird, die sie, glaube ich, auch selber gerne wäre. Aber sie hat jetzt zweimal den ganz großen Wurf gelandet. Damals wirklich sehr überraschend bei den French Open und jetzt in Wimbledon. Und wenn man schaut, was seitdem passiert ist, ist es eigentlich genauso weiter. Wir haben sicherlich nach dem Finale gefragt, kann sie das fortsetzen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil es ist eigentlich genauso gelaufen wie davor. Sie hat keine überragende Saison gehabt, abseits von Wimbledon, aber sie hat halt den einen großen Titel gewonnen. Und hey, das ist, was am Ende ganz viele im Tennis wirklich sehr viel verhergeben würden. Einmal, zweimal in der Karriere so überragende zwei Wochen zu haben. Und sie ist eine sehr stylische Spielerin und sie scheint auch irgendwie eine coole Persönlichkeit neben dem Platz zu sein. Und ja, würde nicht ausschließen, dass sie nochmal irgendwo einen Grand-Slam-Titel mitnimmt. Ich sehe sie jetzt nicht als künftige Nummer 1 oder Dominatorin, aber für zwei Wochen ist sie schon eine möglicherweise herausragende Spielerin.
sie hat damals ja auch dann ihren Titel quasi Jana Novotna gewidmet. Jana Novotna, die selber Wimbledon mal gewonnen hat und einmal Wimbledon im Finale verloren hat, damals gegen Steffi Graf, wo sie auch geführt hatte im dritten Satz und dann bei der Herzogin von Kent an der Schulter weinend gelegen hatte, was gegen die Etikette damals war und trotzdem, wo die Herzogin hinterher gesagt hat, was soll ich denn machen, wenn eine Frau weint, dann nehme ich sie in den Arm. Und die hat dann Wimbledon gewonnen und sie war die Mentorin von Barbora Krejcikova und die hatte diesen Titel ihr gewidmet in einem tollen Finale damals gegen Jasmine Paolini. Paolini war sehr geknickt, weil sie innerhalb von vier Wochen zwei Grand-Slam-Finals verloren hat. Aber insgesamt, glaube ich, kann sie trotzdem auf ihr Turnier wirklich mit sehr, sehr viel Freude zurückschauen. Ich habe zum ersten Mal in Wimbledon, war ich vor Ort als Berichtender darüber, habe zum ersten Mal die Quali mitgenommen, damals noch, die es noch ein paar Jahre draußen geben wird, in Roehampton und habe zum ersten Mal auf dem Center Court in meinem Leben gesessen und das war ziemlich cool. Für mich war dieses Turnier in Wimbledon dann so eine sehr Erfüllung eines Lebenstraumes, einfach mal auf dem Center Court zu sitzen und insgesamt das Turnier fand ich, war das Herrenturnier nicht ganz so prickelnd, nicht ganz so überragend, weil ja, man spricht über Sinner gegen Medvedev im Viertelfinale, aber das war insgesamt kein überragend gutes Match. Worüber man sprechen muss, ist der Anfang der Tortur für Alexander Zverev, der gegen Taylor Fritz in 5 Sätzen verloren hatte. Er hatte im Match gegen Cameron Norrie, ist er am Netzpfosten ausgerutscht und hatte sich verletzt. Und hatte das Match noch in 3 Sätzen gewonnen und da war er dann im Achtelfinale gegen Taylor Fritz, war er ab dem 3., 4. Satz körperlich nicht mehr in der Lage, dagegen zu setzen. Aber es war der Anfang der Tortur und des Angstgegnertums von Taylor Fritz gegen Alexander Zverev.
Der spielt durchaus noch eine größere Rolle. Zverev kommt dann ja nochmal prominenter im zweiten Teil vor. Ich gehe mal noch durch so ein paar Beobachtungen vom Turnier. Du hast Sinner gegen Medvedev schon erwähnt. Wir hatten auch Sinner gegen Berrettini in der zweiten Runde. Ja. Und Berrettini ist sicherlich in der Form, die er dieses Jahr gezeigt hat, immer noch einer, der in Wimbledon in ein Halbfinale oder ein Finale einziehen kann. Es war eine enge Geschichte, die Sinner dann für sich entschieden hat. Einer, der ganz großes Pech in Wimbledon hatte, war Alex de Minaur, der sich das Achtelfinale gewonnen hat und beim Matchball verletzt hat und dann gar nicht mehr so richtig in Form gekommen ist, die 6 Monate danach. Wir hatten Julia Putintseva, die eine erstaunliche Rolle gespielt hat. Sie hat Angelique Kerber besiegt, das hatte ich schon vergessen in der ersten Runde, und dann Iga Świątek in der dritten Runde. Und gefühlt die Geschichte des Turniers war aber über lange Zeit, zumindest für die Briten und Britinnen, dass Emma Raducanu so überragend gespielt hat, bis sie dann von Lulu Sun besiegt wurde. Und Sun dann, Sun oder San?
Sun.
Sun? Mhm. Wurde es dann so für 24 Stunden die Geschichte des Turniers.
Ja, auch komplett vergessen inzwischen, ne? Lulu Sun hatte super zwei Wochen dort in Wimbledon, hat sich auch so ein bisschen auf das in die Erinnerung der Leute gespielt, beziehungsweise auf der Landkarte der Tennisfans angekommen, und danach hat man von ihr nicht mehr viel gehört. Es ist also.
Also ich glaube, sie hat da noch okayes Jahr gehabt, aber es ist natürlich der Klassiker. Also die wird noch ein paar Punkte holen müssen, um ihre Wimbledon-Viertelfinalpunkte mit gutem Gewissen verteidigen zu können oder ohne die Angst direkt durchgereicht zu werden.
Putintseva gegen Kerber, das war auf dem Außenplatz, das war auf diesem Platz 12, der ziemlich cool ist, der so eine große Tribüne an der Seite hat, auf der anderen Seite ist dann nichts. Und da habe ich dann gesessen, auf der Seite, wo nichts ist, da sind nur die Coaches, da sind nur zwei Besucher rein. Und das ist etwas, worüber ich so lachen muss. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal hier auch erzählt, wie Julia Putintseva sich zwischen zwei Aufschlägen einfach nochmal die Zeit genommen hat, ihren Coach durchzubeleidigen und dann danach einen Winner angesetzt hat gegen Kerber, die dann bei dem Turnier keine Chance hatte gegen Putintseva, 5-7-3-6 verloren hat. Aber wie Putintseva zwischendurch einfach in der Lage ist, abzuschalten, ihren Trainer durchzubeleidigen und dann weiterzumachen. Das ist super.
Und die soll ja neben dem Court eigentlich sehr charmant sein.
Ja.
Hat Facetten.
Durchaus Facetten, auf jeden Fall. Das Wimbledon-Turnier, das wurde gewonnen von Barbora Krejcikova und von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, im Finale gegen Novak Djokovic.
Das war überragend gut.
Überragend
6-2, gut. 6-2, hat schon aufs Match serviert, nicht geschafft, dann den Tiebreak klar gewonnen. Also eine der Leistungen des Jahres, muss man ganz klar sagen.
Wir machen hier eine kleine Pause. Gleich geht's weiter mit unserem Jahresrückblick auf 2024.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Nach Wimbledon ist eigentlich so ein bisschen die Zeit, wo sich die Spieler so ein bisschen ausruhen können, wo viele dann auch erst nochmal in Urlaub fahren und wo es dann darum geht, sich auf die nordamerikanische Hartplatzsaison vorzubereiten. Das ist immer so ein bisschen Leerlauf, in diesem Jahr weit gefehlt. Wir müssen nicht unbedingt darüber sprechen, was zwischen Wimbledon und dem Olympischen Tennisturnier passiert ist. Wir können darüber sprechen, dass Arthur Fies in einem sehr spannungsgeladenen Finale gegen Alexander Zverev in Hamburg gewonnen hat und dass Rafael Nadal dann nochmal das Finale erreicht hat in Bostad, hat dort gegen Nuno Borges verloren, hatte vorher wirklich ein paar tolle Matches. Aber wir sollten uns doch eigentlich um die Olympischen Spiele kümmern,
oder? Eins habe ich noch von Olympischen,
ja, bitte,
Spielen, weil ich glaube, es total relevant nachher geworden ist. Kannst du dich erinnern, wer einen Titel in Palermo gewonnen hat?
Bei den Frauen, ne?
Ja. Zheng Qinwen, die vorher echt kein gutes halbes Jahr hatte nach den Australian Open, gewinnt ein hart erkämpftes Turnier, unter anderem mit einem Sieg gegen Muchova. Im, ja, Finale müsste das gewesen sein.
Und
setzt danach zu einem der Läufe des Jahres an. Die hat ja kaum noch Matches in der zweiten Jahreshälfte verloren und war ja durchaus bei Olympia dann auch eine der Figuren. Und ich glaube, sie hat die Grundlage wirklich in Palermo gelegt.
Das kann wirklich richtig gut sein. Es war ein 250er-Turnier, Finale gegen Muchova, in 3 Sätzen gewonnen, Jingwen Zhang. Und sie ist dann nach Paris gegangen, in die wieder nach Roland-Garros zum Olympischen Tennisturnier. Und das Olympische Tennisturnier in diesem Jahr, ich empfand es als überragend. Es waren so viele gute Geschichten dabei, die dieses Turnier gespielt hat und die dieses Turnier gebracht hat. Und am Ende mit Novak Djokovic und Jingwen Zhang, zwei Olympiasieger, von denen man vorher nicht oder mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und wie Novak Djokovic erst in der zweiten Runde gegen Rafael Nadal gewonnen hat, 6-1, 6-4, Dann gegen Dominik Köpfer 7-5-6-3. Dann gegen Stefanos Tsitsipas 6-3-7-6. Man hatte das Gefühl, nach dem Match gegen Rafael Nadal war Novak Djokovic on a mission. Und auch hier greife ich vorweg auf unsere Awards nachher, dass die Leistung von Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz im Finale ist für mich die Einzelleistung im gesamten Tennis dieses Jahr 2024. Zu welcher Leistung Novak Djokovic hier nochmal in der Lage war, damit hat man nicht gerechnet, damit habe ich jedenfalls nicht gerechnet. Und Djokovic hat in einem fantastischen Tennismatch Carlos Alcaraz, der zu dem Zeitpunkt wirklich gut drauf war und der sich nichts vorwerfen kann in diesem Finale, 7-6, 7-6 besiegt. Alcaraz weinte nachher bittere Tränen, Novak Djokovic weinte auch Tränen, aber Tränen der Erleichterung, der Rührung. Es war am Ende sein Lebenswerk vollbracht und für mich die Einzelleistung des Jahres 2024.
Ja, wir kommen ja nachher noch zu den Spielern des Jahres. Ja. Ich habe dieses Mal Gold, Silber, Bronze verliehen und das Turnier hat auf jeden Fall mit reingespielt, wie ich das gesetzt habe. Und du hast gesagt, die Leistung des Jahres und gerade dieses Finale, wo man ja vom allerersten Moment angemerkt hat, okay, Djokovic wird hier das Maximum aus dem rausholen, was noch irgendwie in seinem Körper und Geist vorhanden ist. Und wir dürfen nicht vergessen, hat er diese 8 Breakbälle abgewehrt und auf teils überragende Art und Weise. Er hat seine wenigen Chancen wirklich extrem effizient genutzt. Er hat das höchste Level, glaube ich, abgerufen, was für ihn überhaupt noch möglich war. Kann auch sein, dass er alle Körner, die er je noch hatte, in dem Moment verbrannt hat. Aber es wird ihm sowas von egal sein, weil er hat halt wirklich, ne, hieß dann immer, Tennis komplettiert, er hat es halt wirklich geschafft, also er ist der überragende Spieler in, wenn man jetzt beide Geschlechter mit reinnimmt, der Tennisgeschichte mittlerweile. Und das war so ein bisschen seine Krönung. Und wäre natürlich passend gewesen, wenn er danach noch zurückgetreten wäre, hat er nicht gemacht. Aber wahrscheinlich so fast das Erinnerungswürdigste, was in diesem Jahr im Tennis passiert ist.
Also, ich glaube wirklich, dass es das Erinnerungswürdigste ist, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Und dieses Finale hat alles übertroffen, was man sich vorher gedacht hat. Und alle Leute, die gesagt haben, wir brauchen kein Best of Five bei den Grand Slams, fühlten sich durch dieses Finale enorm bestätigt dann.
Also sowieso das Jahr des Best of Three Tennis gewesen. Ne? Ja. Wir haben nachher noch ein Match bei den Herren in Peking. Was auch durchaus ganz gut war. Und ja, aber eigentlich war ja die Geschichte bei Olympia Knutschi-Knutschi im Mixed. Das müssen wir doch jetzt nochmal ausführlich uns angucken. Ist ja immer noch nicht klar, ob die beiden noch zusammen sind.
Oder ob sie mal zusammen waren. Sie waren mal zusammen.
Doch, das waren sie sogar 3 Jahre. Katharinas. Aber dann hat sie ihn doch öffentlich quasi, hat sie ihn doch vor die Tür gesetzt beim Turnier in Prag, hat gesagt, nee, wir sind nicht mehr zusammen. Und dann kann keiner sich sicher sein, was jetzt genau zwischen den beiden passiert ist während der Olympischen Spiele. Aber sie haben zusammen Gold gewonnen und seitdem grinsen sich beide durch und sagen uns nicht, ob sie zusammen sind. Oder?
Katharina Siniakova und Thomas Machatsch. Ich wusste doch, dass du für eine Prise Gossip immer gut zu haben bist. Und
also ich hab das ja damals auch erzählt, ich habe es im Urlaub verfolgt, kroatisches Fernsehen und ja. Die Eurosport-Variante, die sie haben. Und ich sag mal, das hat jetzt mehr Interesse hervorgerufen als andere Sachen. Das ist ja dann auch eher für ein breites Publikum aufbereitet und das kam gut an, auch bei mir.
Aber wir müssen gerade noch darüber sprechen, dass das bei den Frauen Jin Wenjang im Finale gegen Donna Vekic gewonnen hat. Jin Wenjang hat im Halbfinale Iga Świątek besiegt, was auch vorher für nicht möglich gehalten worden ist. Iga Świątek war hinterher auch todunglücklich über diese Niederlage, hat dann im Spiel um Platz 3 hat sie Anna Karolina Schmidlova ziemlich gezeigt, was sie davon hielt, dass sie nur in diesem Match dann spielen musste, weil sie hat sie dann ziemlich vom Platz geschossen. Aber Jin Wenjang hat hier ihr Jahr dann schon mal gekrönt mit dem Sieg bei den Olympischen Spielen. Und wir müssen auch noch mal gerade sagen, Donna Vekic hatte eine famose Mitte des Jahres 2024.
Ja, hat eins der Matches des Jahres in Wimbledon gespielt, ganz knapp gegen Paulini das Halbfinale verloren, hat hier auch eine unglaublich enge Geschichte im Viertelfinale gegen Kostyuk für sich entschieden, wo sie Matchbälle abgewehrt hat und dann das Finale erreicht. Da war sie relativ chancenlos, aber ja, für sie sicherlich das Karriere-Highlight. Arbeitet jetzt übrigens mit Sascha Bajin zusammen.
Genau.
Habe ich jetzt auch nicht direkt mit gerechnet, dass wir die News noch hier quasi vor der Aufnahme bekommen. Und ich habe gesagt, ich war in Kroatien, war durchaus eine Geschichte, dass sie die Silbermedaille gewonnen hat.
Können wir noch gerade drüber sprechen, wenn das Frauendoppel gewonnen hat?
Erinnert sich noch dran.
Ich erinnere mich dran. Ich werde mich mein Leben lang an diese Goldmedaille erinnern. Ich hatte irgendwann im Februar.
Die du mit ihnen gewonnen hast,
ja. Die ich mit ihnen gewonnen habe. Ich habe
du bist so groß wie die beiden zusammen, ne?
Ruhe jetzt. Ich habe irgendwann im Mitte Februar oder so habe ich gesagt, dass Sara Errani und Jasmine Paolini zusammen Doppel bei den Olympischen Spielen gewinnen. Und sie haben es geschafft. Und darüber war ich sehr stolz auf diese Bold Prediction, die ich nicht in der Jahresrückschau 2023 gebracht habe, sondern irgendwann Mitte des Jahres mal so nonchalant habe fallen lassen. Und du hattest in der Vorschau damals gesagt, dass Anna-Carolina Schmidlova Bronze gewinnt und sie war ein Match davon entfernt, Bronze zu gewinnen. Also es war schon nicht schlecht, wie wir da performt haben, was unsere Prognosen angeht. Der Rest der Prognosen, da kommen wir später noch drauf, der war nicht so gut. Naja. Das olympische Tennisturnier auf jeden Fall. Jing Wen Zhang und Novak Djokovic haben das gewonnen. Wir müssen ein bisschen über die Hartplatzsaison vor den US Open sprechen. Die Hartplatzsaison vor den US Open wurde bei den Frauen so ein kleines bisschen von Jessica Pegula dominiert. Arina Sabalenka, die in Cincinnati ein überragendes Turnier gespielt hat. Und wir haben da gesehen, dass Arina Sabalenka erstens auf schnellen Hartplätzen eine Klasse für sich ist, so ein bisschen sogar. Und dass wir erlebt haben, dass die Hartplätze insgesamt schneller geworden sind und dass das ein ganz neues Tennis ergeben hat, was Leuten wie Carlos Alcaraz nicht gefallen hat, was Leuten wie Iga Świątek nicht gefallen hat, aber was dem Ganzen so ein klein bisschen, ja, eine Prise Abwechslung gegeben hat.
Ja, und wenn man auch sonst schaut, anderer großer Titel bei den Herren ist an Popperin gegangen.
Genau.
Auch jemand, der sicherlich von schnellen Belegen profitiert. Korda hat eine sehr gute Phase da gehabt. Auch jemand, der sicherlich eher schnell mag. Paula Badosa hat zu der Zeit auch ihr Comeback so richtig oder so richtig durchgestartet. Auch die profitiert sicherlich von schnellen Hartplätzen und Pegula sowieso. Also da hat sich, das hat im Nachhinein schon alles Sinn ergeben, wie dieser Teil der Saison verlaufen ist. Da ist natürlich viel untergegangen, weil die Olympischen Spiele da jetzt erstmal wichtiger waren, nicht nur im Tennis, sondern generell für alle. Und ja, das wäre jetzt so ein Teil, hätte ich da jetzt nicht nochmal nachgeguckt, hätte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt sagen können, wer da die größeren Titel gewonnen hat.
Aber Popperin war ein Riesentitel damals in Montreal, hat er im Finale gegen Andrei Rublev gewonnen und war für ihn eine große Geschichte. In Cincinnati hat dann Jannik Sinner gewonnen im Finale gegen Francis Tiafoe. Da haben wir nicht nochmal eine Wiederholung dieses überragenden Finales von 2023, damals mit Alcaraz und Djokovic gehabt. Aber wir sind dann Richtung der US Open gegangen und über die US Open müssen wir natürlich dann jetzt auch nochmal sprechen. Und das sind zwei Turniere gewesen, wo man sagen kann, die Turniere sind beherrscht worden von den Protagonisten Jannik Sinner und von Arina Sabalenka. Es war ihr Turnier. Sie haben es am Ende, muss man sagen, dominiert. Es war schon ein Turnier, wo man gemerkt hat, dass es vielleicht so ein bisschen Müdigkeit oder Erschöpfung bei vielen eingesetzt ist. Aber wir haben zwei Spieler erlebt, die das Turnier an sich gerissen haben. Das waren Sabalenka und Sinner.
Oh, bei Sinner war ja die große Frage. Die Dopinggeschichte ist 5 Tage vor Turnierstart rausgekommen, an einem Dienstag.
Ja.
Und der hatte dann noch so ein bisschen Glück, dass er in der Pressekonferenz, die ja, glaube ich, nach einer Frage so ungefähr abgebrochen werden sollte, bis sich die JournalistInnen vor Ort beschwert haben, durfte er noch ein bisschen länger ausführen. Ich glaube, das kam ihm eher entgegen. Und dann verliert er im ersten Match den ersten Satz gegen Mackenzie McDonald ziemlich klar. Und da war die Frage, oi, haut den das jetzt so aus den Schuhen, dass der uns hier in 2 Stunden aus dem Turnier geht? Nee, geht er nicht. Hat sich danach stabilisiert, hat danach auch ohne allzu große Hürden dann das Turnier gewonnen. Aber hätte natürlich auch ein Szenario malen können, wo er, weiß ich, seit dem Sommer kaum noch Matches gewinnt. Ich kann schon mal vorgreifen. Eine der für mich Statistiken des Herbstes. Er hat nach Kanada 30-1 Matches gewonnen.
Ja.
Hätte sich aber auch vorstellen können, dass es 9-7 wird, weil ihn die Dopinggeschichte doch so mitnimmt.
Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Er hat das einfach unglaublich souverän wegmoderiert und hat sich überhaupt nichts anmerken lassen und hat am Ende diese US Open in überragender Art und Weise dominiert. Er hat im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev einen Satz abgegeben. Gegen Jack Draper hatte er sehr viel zu kämpfen, aber am Ende war Jack Draper körperlich nicht in der Lage, um Sinner Paroli zu bieten. Und Taylor Fritz hatte keine Chance gegen Sinner. Auch wenn man vielleicht noch ein bisschen hochjazzen möchte, dass Fritz im dritten Satz gut mitgehalten hat. Aber prinzipiell hatte er keine Chance.
Ja, das erinnerungswürdigste Match ist wahrscheinlich fast das gegen Jack Draper im Halbfinale. Und Jack Drapers kleine Kotzübungen
ja,
auf dem Platz. Also war kein gutes Match, aber es ist halt in Erinnerung geblieben. Und ansonsten war es wahrscheinlich das Turnier der Amerikaner. Hm? Also du hast Fritz angesprochen, Shelton und Tiafoe sind wieder aufeinander getroffen. Also das war so ein bisschen die große Geschichte, würde ich sagen, die Amerikaner und Amerikanerinnen.
Taylor Fritzens Nemesisierung von Alexander Zverev hat auch Gestalt angenommen, dieses Viertelfinale, in dem Alexander Zverev zwar den besten Punkt vielleicht des Jahres gespielt hat, aber das Match in 4 Sätzen verloren hat gegen Taylor Fritz. Taylor Fritz hat inzwischen ein Spiel, was Alexander Zverev nicht so richtig gut gefällt. Und ich habe jetzt gerade auch in den letzten Monaten dann häufiger in den sozialen Medien bekannt gegeben, wer bei den größeren Turnieren gemeldet hat. Und es fielen immer zwei Namen auf, Taylor Fritz und Alexander Zverev. Und wurde ein Meme geboren von einem Menschen, den wir gut kennen beide, Tobi, der so ein Meme gebracht hat mit einem Auto, was vor einer Autobahn abfährt, auf Abfahrt abbremst und nach rechts abbiegt, geradeaus steht, irgendein Turnier, rechts der Pfeil geht, Alexander Zverev meldet für ein Turnier und das abbiegende Auto, da steht nur Taylor Fritz drauf und Taylor Fritz versucht weiterhin so ein bisschen Alexander Zverev zu sühnen beziehungsweise zu knechten dafür. Und Taylor Fritz wurde zum Angstgegner von Alexander Zverev, glaube ich, das können wir wirklich inzwischen so sagen.
Na, und apropos Angstgegner. Coco Gauff hat ja in Wimbledon und bei den US Open zweimal gegen Emma Navarro verloren. Kann man auch vergessen, aber war, wenn man jetzt im Nachhinein draufschaut, wie gut der Herbst von Coco Gauff gewesen ist, ist sie dabei zwei möglichen großen Titeln gestoppt worden. In Wimbledon war sie ja zwischendurch sowieso die Favoritin. Ich glaube, das kann man so sagen, nachdem fast alle anderen großen Namen ausgeschieden sind. Da konnte Sabalenka ja nicht antreten. Świątek war früh raus. Rybakina ist dann auch ausgeschieden. Also das hätte der Titel von Gauff werden können. Bei den US Open war sie die Titelverteidigerin und ganz sicher das Gesicht des Turniers. Noch vor allen Herren und verbliebenen Damen. Und dann hat sie an diesem Mittelsonntag, das ist immer so ein Wochenende, wo es einen Feiertag für die Amerikaner gibt, hat sie quasi den Slot bekommen und war ziemlich chancenlos in dem Match, hat dann zwar nochmal so ein kurzes Comeback gestartet, aber eigentlich keine Chance gehabt gegen Navarro und das waren wahrscheinlich wichtige Momente des Tennisjahres, wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut.
Absolut. Coco Gauff, die sich nie so richtig wohlgefühlt hat, glaube ich, bei den US Open und während der US Open in diesem Jahr und dann im Achtelfinale ausgeschieden ist. Es war aber auch ein enormer Druck dann auf sie und auf ihrer Person drauf. Und am Ende hat Arina Sabalenka dieses Turnier sehr souverän gewonnen und hat am Ende zwei Grand Slams gewonnen, die beiden Hartplatz-Grand Slams. Und es ist keine Bold Prediction, wenn wir sagen, sie wird auch im nächsten Jahr zu den ganz großen Favoritinnen auf den Hartplätzen dieser Welt gehören.
Eine möchte ich noch erwähnen.
Bitte.
Wir hatten sie gerade schon ganz kurz in Palermo. Aber Carolina Muchova, die ja schon wieder gefühlt das Jahr fast komplett gefehlt hat, dann eben in Dings zurückkam in Palermo und die hier ein ganz tolles Turnier gespielt hat, bis ins Halbfinale gekommen ist, gegen Osaka gewonnen hat, gegen Paulini gewonnen hat, die dann gegen Pegula auch hätte gewinnen können. Das Match hat Pegula dann quasi noch im allerletzten Moment umgedreht, also Muchova immer gut für den einen oder anderen Lauf. Auch sie wahrscheinlich jetzt keine, die konstant in die Top 10 kommen wird. Aber wird es nicht überraschen, wenn sie uns irgendwann die Krejcikova gibt und ein oder zwei Grand Slam Turniere noch in ihrer Karriere gewinnt. Dafür ist das Niveau sicherlich hoch genug.
Sie hat einfach auch ein Spiel, was sehr viele Leute zum Tennis bringt. Also ja, sie ist
so die Oldschool Menschen, die finden das auf jeden Fall ganz toll. Ja,
nenn mich Oldschool, ich mag dieses Tennis. Also wie wir uns nicht mögen kann, weiß ich halt auch nicht. Ne? Da bin ich jetzt einfach mal so.
Hör mal.
So, und da wir jetzt schon fast anderthalb Stunden mit diesem Jahresrückblick vollbracht haben, müssen wir auf den Zeitraum nach den US Open gar nicht mehr so doll drauf gehen. Ja, es müssen ein paar Sachen besprochen werden. Das Finale von Peking der Herren, worüber wir nachher bei den Matches des Jahres auch noch sprechen werden, zwischen Sinner und Alcaraz, die gar nicht so häufig aufeinander getroffen in diesem Jahr sind, aber wenn sie aufeinander getroffen sind, dann haben sie richtig große Matches geliefert.
Dreimal ging es an Alcaraz, ist vielleicht auch das einzige richtige Argument, was Alcaraz auf seiner Seite hat, warum er der Spieler des Jahres ist, war vielleicht von der Qualität her, zumindest bei den Herren, das hochklassigste Match, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Und eben die einzige Niederlage für Sinner zwischen Kanada und dem Ende des Jahres ist schon ziemlich abgefahren. Und da schien es ja auch, als sei Alcaraz nochmal in richtig gute Form gekommen. Nachher ist das auch so ein bisschen ausgetröpfelt, das Jahr bei ihm. Mal gucken, ob das so zur dazugehören wird zu seiner Karriere, kann schon sein. Aber da war er nochmal in überragender Form gewesen. Aber ansonsten muss man einfach sagen, es war der Herbst des Jannik Sinner. Er ist in Paris nicht angetreten, aber ansonsten, wo er angetreten ist, hat er auch gewonnen und war der Spieler des Herbstes und hat jetzt natürlich die Grundlage gelegt, dass selbst wenn er für ein paar Monate im nächsten Jahr gesperrt wird, es nicht unmöglich ist, er trotzdem die Nummer 1 hält. Und wenn er nicht gesperrt wird, dann wird es wahrscheinlich bis mindestens nächsten Herbst dauern, bis ihn jemand da oben an der Weltranglistenspitze einholt.
Ein, zwei Sachen habe ich noch zu dem Herbst. Der Laver Cup, der in Berlin stattgefunden hat in diesem Jahr.
Ich dachte schon, du erwähnst den Davis Cup in Chuai vor 15 Zuschauern.
Nee, es waren ein paar mehr. Es waren 150 Zuschauer. Aber ich habe das damals für den Tennis-Channel kommentiert mit Barbara Rittner und Christopher Kaas. War eine gute Leistung der deutschen Mannschaft, aber es wurde in Zhuhai gespielt und das war einfach ein absolut albern war es ja. Ich würde den Laver Cup gerne noch erwähnen, in dem Team Europa gegen Team Welt mit 13-11 gewonnen hat. Unter anderem dann auch mit einer tollen Leistung des Lungenkranken Alexander Zverev, der in diesem Jahr 90 Matches gespielt hat. Über den sprechen wir gleich noch genauer. Aber Team Europa hat in einem sehr spannenden Wettbewerb am Ende gegen Team Welt mit 13-11 gewonnen, weil Carlos Alcaraz am Ende gegen gegen Taylor Fritz gewonnen hat im letzten Match. Und ansonsten ist nicht so viel übrig geblieben, gebe ich ganz offen zu. Wir haben in Basel und in Wien haben wir zwei Aufsteiger gehabt mit Giovanni Pecci-Pericard und Jack Draper, die Turniere dort gewonnen haben. Das Rolex Paris Masters hat Alexander Zverev im Finale gegen Hugo Humbert noch gewonnen. Aber ansonsten der September und Oktober ist sehr an allen vorbeigelaufen.
Ja, man kann da natürlich noch erwähnen, Coco Gauff, überragende Spielerin des Herbstes gewesen. Hat sich, würde ich sagen, auch nochmal so ein bisschen zurückgebracht in die Konversation. Wer ist denn jetzt ganz oben bei der Spitze dabei? Es bleiben eben der Davis und Billie Jean King Cup, die beide von Italien gewonnen wurden. Und ja, so ein bisschen gefühlt noch die Underdog-Aufsteigerin des Herbstes war dann, haben wir auch häufiger darüber gesprochen, Rebecca Schramkova, die so aus dem Nichts sich nach oben schleicht. Mal gucken, wie weit es sich nach oben schleicht. Ich habe es jetzt nicht in den Bold Predictions, aber wenn jemand den ganz großen Sprung über so einen Jahreszeitraum schafft, dann ist sie vielleicht diejenige, die jetzt die Resultate nutzen kann, um weit nach oben zu springen.
Sie hat die Billie Jean King Cup Finals total an sich gerissen.
Ja, und auch vorher in Asien in zwei Finals gestanden. Ja. Also die ist wirklich ein bisschen aus dem Nichts gekommen.
Die WTA-Finals hat Coco Gauff gewonnen gegen Jin Wenjiang in einem sehr begeisternden Finale, 7-6 im dritten Satz, was leider in Saudi-Arabien stattfand, wo am Anfang der Woche noch wenig Zuschauerinnen und Zuschauer dabei waren. Die ATP-Finals hat Jannik Sinner gewonnen im Finale gegen Taylor Fritz. Auch das war ein ziemliches Statement von Jannik Sinner, der gegen Taylor Fritz dort gewonnen hat und ja, du hast es gesagt, 30-1 am Ende für Jannik Sinner. Die ATP oder die Davis Cup Finals hat dann auch Italien gewonnen mit Jannik Sinner. Es war so ein bisschen der Cheatcode für das italienische Team. Man wusste, einen Punkt hat man auf jeden Fall durch Sinner sicher. Den zweiten Punkt holt entweder Matteo Berrettini oder das Doppel. Das war's mit unserem Jahresrückblick hier auf 2024. Der zweite Teil, da werden wir unsere Awards vergeben, da werden wir über das deutsche Tennis dann nochmal sprechen, über das deutsche Herren- und über das deutsche Frauentennis, gerade bei den Profis, und unsere Matches des Jahres und unsere Bold Predictions für das nächste Jahr, für das Jahr 2025. Hier habt ihr jetzt ein ganz kleines bisschen Erholung, bevor ihr dann den anderen Podcast starten könnt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky. Und bei Threads, bei Twitter sind wir nicht mehr. Wir sind noch da, aber wir twittern nicht mehr. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun per Steady oder per PayPal. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns gleich in Teil 2 wieder. Bis gleich.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.